Schöne Musik. Oder?
Ja.
Ah, zurück aus den Ferien.
Bisschen laut vielleicht.
Meinst du? Schon okay. Es passt. Passt zur Stimmung wieder ein bisschen. Aufwachen.
Na, ich hab's mal ausfaden lassen.
Aha.
Stattdessen kommt jetzt was anderes.
So. Das ist die 25. Eurobike. Das ist natürlich schon ein tolles Jubiläum. Ich freue mich, dass ich da Teil auch einer tollen Mannschaft bin und dass ich unsere Messe über die letzten 25 Jahre wirklich fantastisch entwickelt habe. Aber natürlich steht für uns einfach hier auch ganz klar das Business im Vordergrund. Wir werden die 25 Jahre am Donnerstagabend feiern mit der ganzen Branche. Aber bei uns ist eben nicht die Messe der Star, sondern unsere Kunden sind der Star.
Ja, und so weiter, ne? Die Messe.
Und so fort.
Ja. Bei uns steht das Business im Vordergrund, ne? Willkommen bei Fahrradio, der Fahrrad-Talkshow, der sympathischen kleinen Fahrrad-Talkshow aus dem Herzen von Köln und Stuttgart mit
Thomas
und Hans. Und wir waren bei der Eurobike, ne? Eurobike.
Ganz genau. Bei mir auch noch in der Ferienzeit, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, die Eurobike ist ja eine große Messe und ich kam gerade aus den Ferien irgendwie alles noch im Ruhemodus und dann kam ich da hin und dann waren da plötzlich tausende Leute und tausend Stände. Mir war es am ersten Tag, also zumindest am ersten Vormittag, war es mir fast ein bisschen zu viel. Ich wollte wieder gehen. Echt?
Aha.
Sag ich dir. Aber dann kam ich ein bisschen rein.
Ja, ich habe mich ja langsam eingeschwungen dort. Ich war bei einer Konferenz am vorersten Tag quasi. Zwei Konferenzen. Aus der war auch dieses Zitat gerade eben. Warte mal, ich hole mir mal noch eins.
Ja, also für unser Haus kann ich sagen, sind wir sehr zufrieden, obwohl das Jahr 2016 im ersten halben Jahr, dazu kommt später ja auch Sigi Neuberger, doch auch seine Schwächen gezeigt hat, vor allem im Bereich des analogen Fahrrades.
Ja, Schwächen im Bereich des analogen Fahrrades, hast du es gehört?
Unglaublich, das analoge Fahrrad.
Das war Susanne Puello?
Ach, war das die Susanne Puello von Highbikes?
Genau, von
Vinora
ja, Group, genau. Highbikes. Und ja, die hat erzählt, dass sich E-Bikes super verkaufen und analoge nur so mittel. Und wobei die Menge an Fahrrädern bei den analogen, also so nennt Frau Puello die Fahrräder, die keinen Elektromotor haben, die Menge der Fahrräder ohne Motor ist natürlich schon wesentlich höher als die der E-Bikes, nur mit den E-Bikes verdienen sie mehr Geld, weil die viel teurer sind.
Ja klar, der Durchschnittspreis ist ja mittlerweile, also ist im Vergleich vom 2015 war der Durchschnittspreis für ein E-Bike, müssten so 2.800 Euro gewesen sein und dieses Jahr sind es 3.000. Der ist also gestiegen.
Ja.
Und das liegt natürlich auch daran, dass die Dinger immer aufwendiger werden und beziehungsweise die Leute auch festgestellt haben, dass sie, wenn sie irgendein billiges kaufen, sie da vielleicht nicht ganz glücklich werden. solche Sachen wie Jobrad zum Beispiel, Leasing, spielen, denke ich, da auch eine Rolle, weil damit kann man sich sowas gut finanzieren, auch vom Arbeitgeber. Es wird immer populärer, ne?
Ja, ja. Muss kurz mal was rumklicken.
Ja, klick doch mal.
nee, schon
nicht. Also das Ganze klang aber ganz schön nüchtern hier. Aber na gut, es geht ums Business.
Da soll ich mal gucken, ob es was Enthusiastischeres gibt. Warte mal.
Zukunft braucht Herkunft. Das ist unser Credo. Und daran werden wir mit hoher Innovationskraft weiterarbeiten. Wir haben uns ja auch im vergangenen Jahr entschieden, in München ein eigenes Heiberg Design Center zu gründen, um dort eben im Rahmen eines Think Tanks Leute, Designer und Ingenieure zu bündeln, um...
Ja, um,
sag einmal,
um
sag
dann
einmal
doch nicht in Schweinfurt alles zu machen, ne? Weil möglicherweise... kriegt man da nicht alle Designer hin, oder?
Nur aber wenn der neue Credo so ist, weil der tut man in München ja fränkisch plaudern.
War es nicht, da muss man vielleicht aufpassen. Ne?
Ja, tatsächlich ist es natürlich so, dass Schweinfurt irgendwie schon weit weg vom Nabel der Welt ist. Und also auch die Umgebung von Schweinfurt, ich meine, es gibt zauberhafte Städte wie Bamberg zum Beispiel. Würzburg ist auch nicht so weit, aber München ist natürlich schon hipper, ne?
Also, ja, weißt du was von diesem Designzentrum?
Ja, ja, ja.
Ah ja, ich wusste das bisher nicht.
Doch, das haben die im Frühjahr eröffnet, in so einem... Also das ist auch nicht riesig. Das ist in so einer Industrieumwandlung quasi. Also es gibt ja in München auch Büroflächen, die eben in ehemaligen Industrieflächen oder so sind. Und da sind die eingezogen. Also haben auch ein kreatives Umfeld dort. Nicht in nur das. Ja. Aha. Klar.
Ja, ja.
Und das ist natürlich schon nicht schlecht. Kann man sich Inspiration holen. Und vielleicht gibt es ja auch mal von Highbikes irgendwie ein Urban Bike, das nicht so flashy aussieht wie ihre Mountainbikes. Also keine Ahnung, die entwickeln ja die Marke weiter.
Wieso? Das kann ja, wie das... Was hast du gesagt, das so flashy aussieht oder das nicht so flashy
das
aussieht?
Das nicht so. Also die Highbikes sind ja schon ziemlich laut von der Sprache her, was ja okay ist oder bisher okay war oder vielleicht auch bei vielen Leuten ankommt, aber Urban ist ja doch ein bisschen leiser, oder nicht?
Ja, ein bisschen, ja, na, ja, ja.
Oder vielleicht wünsche ich mir das nur.
Nee, das ist, Urban ist vielleicht auch ein bisschen einfacher, also mit weniger dran und so, ne?
Naja, keine Ahnung. Ich meine, so ein Mountainbike hat ja zum Beispiel kein Schloss und lauter solche Sachen. Also, aber egal.
Na, ich meine, ja, mit weniger, nein, zum Beispiel mit weniger Gängen, mit weniger... Weiß gar nicht. Weniger Design, weiß nicht, weniger Kram. Stimmt schon. Früher als Mountainbikes aufkamen, waren ja das die neuen Urban Bikes, ne? Weil sie quasi bequeme, dicke Reifen hatten. Und weiß ich nicht, man saß bequemer drauf als auf einem Rennrad zum Beispiel.
Ja, ja.
Allerdings halt, naja, es gab noch Hollandräder und sowas auch.
Okay. Weil die gab es halt in Holland, ne? Aber
womit fangen, also genau, ich war bei diesem Ding, ich gucke mal, ob ich da noch was habe dazu.
Ja, wann, das war die offizielle Pressekonferenz zur Eröffnung oder wie war das?
Genau, das war das Eurobike-Branchengespräch und da haben sie alle ihre Zahlen präsentiert und die waren also im Jahr 2015 nicht so super wie im Jahr 2014. Und das lag dann auch am Wetter und so. Na, Fahrrad ist ja immer noch wetterabhängig. Wobei der, also vom ZIV, Zweirad-Industrieverband.
Ja, ja, ja.
Der meinte, dass das, dass die also dass das Thema E-Bike weniger saisonabhängig ist und spontan, weil die Leute sowas lang planen und dann kaufen sie das auch irgendwann. Und das andere ist, das sind die Leute, die im Frühjahr denken, oh Mann, super Wetter, ich muss raus Fahrrad fahren, gehe zum Händler und kauf mir ein Rad für nicht ganz so viel Geld.
Ja.
Und die waren weniger, weil das Wetter nicht so gut war.
Mhm.
Und das war auch 2016 bisher so.
2016 holt da vielleicht wieder ein bisschen auf. Gerade ist ja immer noch schön.
Du meinst, die Leute gehen jetzt in den Fahrradladen
und wer
kaufen
weiß,
sich noch ein Rad.
Ja. Könnte ja sein. Wahrscheinlich gibt es da schon ein paar reduzierte Räder. Weil es geht ja weiter.
Deutschland ist der größte Fahrradmarkt. Wir haben letztes Jahr, also 2015, 4,35 Millionen Fahrräder und E-Bikes verkauft. Davon waren 535.000 E-Bikes.
Hast du gehört?
Ja.
4,35 Millionen Fahrräder verkauft, inklusive E-Bikes. Und 500.000 davon waren E-Bikes. Das heißt, es werden trotzdem noch recht viel analoge Fahrräder verkauft. So, gibt es noch was bei der Branchen-Dings?
Oh, ich war ja nicht da, ne?
Ach so, ich guck mal eben nach, ja? Hörst du mich noch?
Ja.
Ah ja, okay. Ja, da haben sie über Online und Offline gesprochen und Zukunft braucht Herkunft. Und das ist immerhin was, ne? Der ZIV hat ja jetzt ein Hauptstadtbüro, davon haben sie erzählt.
Ja, also ich denke mal, wenn man sich die ganzen Rahmenbedingungen mal anschaut, dann gibt es auf jeden Fall Anlass zu Optimismus. Auch politisch, muss man sagen, hat sich ja jetzt in den letzten Jahren einiges getan. Wir jetzt im Verkehrswegeplan steht explizit drin, dass die Bundesregierung Radschnellwege fördern will. Radschnellwege war bisher eigentlich so ein Thema, naja, das können ja dann die Bundesländer machen. Aber der Bund hat jetzt gesagt, okay, Radschnellwege sind so ein wichtiges Thema, um eben schneller zum Arbeitsplatz zu kommen, schneller in die Stadt zu kommen, die Reichweite zu vergrößern, gerade auch in Verbindung mit dem E-Bike, dass sie das in den Verkehrswegeplan aufgenommen haben. Wir haben noch eine ganze Reihe anderer.
Nein, das heißt ja, das ist ja ganz schön, ne? Also da haben sie tatsächlich, der ZIV und die andere Verbände haben ja gegen den Verkehrs, bei dem Verkehrswegeplan noch Änderungen reingebracht.
Ja, ja. Und also das ist, obwohl es eine kleine Lobby ist noch, du hattest ja schon, war das bei der Viva Velo, wo jemand gefordert hat, dass man das Fahrrad einfach als Transportmittel wahrnimmt und nicht als Sportgerät?
Ja, war das, warte mal, war das Burkhard Stork? Ja, das war Burkhard Stork, ne? Der ADAC-Geschäftsführer, der hat geschimpft.
Ach so, genau, dass die im Gegensatz zu den Oldtimer-Fuzzis sogar einen Beauftragten haben, oder?
Nee, da haben ja so Leute aus dem Verkehrsministerium da gesprochen und dann die, und es hat aber niemand von der, genau, hat aber niemand von der Fahrradindustrie sich darüber beschwert, dass sie mit Oldtimer-Liebhabern auf eine Stufe gestellt werden. Und das ist aber immer noch so. Ich meine, guck dich mal um bei Highbike und so zum Beispiel. Also es ist schon, die verdienen ja viel. Also jetzt haben sie eben das E-Mountainbike als Spitzenmethode zum Geldverdienen entdeckt. Und das ist nichts, was das Fahrrad zum Beispiel als Transportmittel voranbringt.
Das ist richtig, ja. Das ist Das ist ein Spaßgerät zum Geldverdienen. Ne?
Ja, da verkauft vielleicht möglicherweise auch noch Thule noch ein paar Fahrradhalter mehr, weil man muss ja jetzt umrüsten, damit man schwerere Fahrräder auf dem Auto transportieren kann.
Ja, weil Thule ist schon beeindruckend, finde ich, so als Firma, was die gemacht haben in den letzten Jahren. Du kanntest Thule wahrscheinlich auch nur noch aus unserer Kindheit, Dachboxen.
Genau,
in so Särge, Dachboxen, ja. In Obergurgl, also Skiboxen halt, ne? Und in den letzten Jahren hat ja Thule dann eben den größten Fahrradanhängerhersteller übernommen. Und dann haben sie eben diese Fahrradträger stark ausgebaut, haben ja jetzt auch dann zu den Fahrradanhängern auch noch Kindersitze und Kinderwägen und lauter solche Sachen bauen die ihr Portfolio aus. Also an sich gut. Stellen sich überall hin und können vielleicht auch das ein oder andere nutzen. Also auch technisch. Wobei die, wie hießen die zuvor? Ich habe den Namen schon vergessen von den Anhängern.
Chariot,
genau.
Die heißen
Ich glaube, so. Die heißen immer noch Chariot, Thule, Chariot, ja. Und sowas dann, genau. Mhm.
Okay, dann noch kurz was dazu. Also die das war die Branchenkonferenz und am selben Nachmittag war dann noch die da habe ich mir gar nichts markiert. Da war noch die hier ist ein Zettel, da steht's drauf, vom Cycling Industry Club und von der European Cycling Federation, die kennst du, oder? ECF oder ECF. Und die haben die Smarter Cycling Conference veranstaltet.
Mhm. Ist das die, wo du so gelangweilt rauskamst?
Nein, das darfst du nicht so laut sagen. Nein. Die, aus der ich gelangweilt rauskam, die war irgendwie ein paar Tage später, die war am Donnerstag und die war...
Ach ja, stimmt.
Na, das war aber, weil ich kannte das halt. Ne? Für andere war es vielleicht informativer. Smarter Cycling Conference, da waren zum Beispiel Leute von... Da war einer von PON... PON für die Leute, die das erste Mal zuhören, die Muttergesellschaft von Fahrradmarken wie Kalkoff, Rally, Gazelle, Cervelo, Santa Cruz, glaube ich auch
mittlerweile. Ja, mittlerweile sind die auch dabei, ja. Also wobei PON ja wiederum Eigentümer von Derbycycle ist und den wiederum, also aber
ja, ich habe es ein bisschen vereinfacht, so, ja. Also PON Eigentümer. PON ist gleichzeitig der größte oder der Importeur für VW in den Niederlanden, glaube ich, und für Caterpillar, soweit ich weiß.
Ja, die machen einiges.
Ja. Und dann war einer von Strava dort und Leute, die Elektronikkomponenten herstellen, Co-Module heißt das, damit kannst du Fahrräder elektronisch ausrüsten, also mit GPS und Funkmodulen. Die stellen quasi, wenn du so ein Co-Modul-Ding, Element einbaust in dein Rad, dann ist das quasi smartifiziert.
Mhm.
Für den WDR einen Beitrag darüber gemacht. Hast du den angehört?
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen.
Das ist nicht so schlimm. Ich stelle einen Link dazu rein.
Genau.
Da geht es nämlich darum, was man eigentlich mit den... der Hintergrund der Konferenz war, dass bei den ganzen Smart City, hast du bestimmt auch schon gehört, oder?
Ja, den Begriff. Ja. Es gibt ja... einen ganzen Haufen Begriffe. Ne?
Aber Smart City ist ja schon mal über den Weg gelaufen. Smart City und Internet of Things und andere Buzzwords, die es so gibt.
Ja.
Und die Gefahr besteht, nachdem jetzt alle, also die Autos sind ja schon lange mit Navigationssystemen und vor allem mit Datensammelsystemen ausgerüstet, wenn man sich anguckt, was so ein BMW-Auto nach Hause schickt, da kann man ja die ganzen Bewegungsdaten und wie der Sitz eingestellt ist und welche CD du gehört hast, und aus den Daten kann man ja Profile erstellen und kann die zur Verkehrsplanung auch verwenden.
Na? Ja.
So, das Gleiche kann man auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen, weil die sammeln ja auch alles, die zählen die Fahrgäste, die wissen, wo sie langfahren und so. Nur für Fahrräder gab's bisher kaum bis eigentlich keine belastbaren echten Daten, ne? Da hat man vielleicht mal einen Studenten mit einem Clipboard und einem Zähler irgendwo an der Kreuzung gesetzt. Oder es gibt diese fest eingebauten, kennst du die, so Zählstellen gibt es bestimmt in Stuttgart auch, oder? Wo man vorbeifährt, du bist der so und so vielte Radfahrer und so, ne?
Ja, sicher, also es gibt, glaube ich, eine, ich kenne sie aber nicht.
Aber das ist halt sehr wenig und da kann man keine Bewegungen oder sowas messen. Und wenn aber jetzt Fahrräder mit GPS und ausgerüstet sind und Daten sammeln und man die auch auswerten, man die auch sammeln und weitergeben kann, dann kann man mit den Daten eben erstens feststellen, wo fahren die Leute eigentlich und wie und wo bleiben sie stehen, an welcher Ampel und so und wo knubbelt sich's und wann. Und man kann dann mit den Daten, die man sammelt, kann man auch so Simulationen fahren, zum Beispiel simulieren, was passiert, wenn ich eine Brücke baue über eine Straße.
Mhm.
Sowas wird ja schon immer gemacht, bei Autos zum Beispiel. Und da wird ganz viel Geld drin versenkt, weil dann bauen sie eine Autobrücke, weil sie feststellen, oh, da fahren dann die Autos woanders lang. Und genauso kann man das mit Fahrrädern machen. Also ich mache mal einen Link dazu, da habe ich das erklärt oder so versucht ein bisschen darzustellen, weil da habe ich mit dem Daniel Kofler von Bike Citizens gesprochen. Die kennst du, oder?
Ja, die hießen zuvor anders, ne? Für
die hießen vorher Bike City Guide.
Genau.
Und dann habe ich noch mit einem von Strava gesprochen. Strava kennst du ja, ne? Klar.
Ja, klar.
Und unsere Zuhörer sicher auch, weil das sind ja alles Rennradfuzzis und die sich King of the Mountain Duelle liefern, ne? Die. If it's not on Strava, it didn't happen. Also, ne, diese Sportsoftware. Hm. Und die haben nämlich auch so ein Projekt, das heißt Metro, Strava Metro. Und da sammeln sie, weil sie festgestellt haben, dass die haben ja unglaublich viel Mitglieder und Daten, die sie dadurch auch haben. Und dann können sie auch feststellen, was die Leute in den Städten so treiben oder in den Metropolregionen. Und da können sie halt sehen, wo die Leute entlang pendeln. Ja,
das ist und auch dann, nicht dumm.
Ja, und dann habe ich noch mit der Lena von World Bicycle Relief gesprochen. Die kennst du ja, ne? Die Fahrräder Afrika schaffen.
Genau.
Und die hätten sowas auch gerne. Die hätten gerne so ein Tracking-System, um zu gucken, wie ihre Fahrräder genutzt werden. Weil zum Beispiel die Kinder oder die Kinder, die ein Fahrrad bekommen, die unterschreiben einen Vertrag, in dem sie sich verpflichten, dass sie das Rad benutzen, um zum Beispiel jeden Tag damit in die Schule zu fahren. Und wenn sie das machen, 2 Jahre lang, dann gehört es ihnen danach.
Mhm,
und das ist natürlich cool, ne? Und deshalb ist es natürlich schön zu überprüfen, ob das auch so ist. Bisher machen das dann da die Schulleiter, gucken, ob das auch passt und so. Aber sie, Sie möchten auch gern noch mehr herausfinden, wie die Fahrräder genutzt werden, wie schnell sie fahren, wie oft sie hin und her fahren, um quasi die Erfolge messen zu können, beziehungsweise Probleme herausfinden zu können, die mit den Fahrrädern passieren. Und da deswegen gucken die tatsächlich, also gucken jetzt gerade nach Möglichkeiten, wie sie die Fahrräder elektronisch ausrüsten können, damit man sie finden kann. Problem dabei ist, so ein Fahrrad kostet ja gerade mal 150 Euro.
Kostet GPS mehr, ne?
Ja, das ist das eine. Und dann mit dem Internet ist es zwar in Afrika so, dass da schon die Entwicklungen anders sind als bei uns, aber es ist noch sehr lückenhaft. Es kann sein, dass in einem Gebiet Spitzenempfang gibt und auch Strom, weil Strom braucht man ja auch, und in anderen, da kommt halt irgendwie eine Woche, wird einmal in der Woche der Generator angeschaltet und dann laden alle ihre Telefone. Und auf sowas muss man sich halt dann einstellen. Ne? Also es war echt spannend. Und also diese Konferenz war auch sehr gut, weil was ich nämlich sagen wollte, die haben nämlich die Fahrradindustrie dazu aufgerufen, sich da mal drum zu kümmern, weil sonst werden sie abgehängt. Sonst kann es passieren, dass in 10 Jahren die ganze Verkehrsplanung in den Städten doch wieder sich nur um irgendwie, wie komme ich mit dem Auto smarter irgendwo hin, kümmert. Und dass das Fahrrad gar nicht bedacht wird, weil es dafür keine Daten gibt. So. Ja, dann warst du. Ich habe ja irgendwie, ja, da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt und so noch andere Sachen aufgenommen. Währenddessen hast du dich auch umgeguckt, ne? Erzähl doch mal, was du so gesehen hast.
Ich habe einen Krampf im Bein vom Arbeiten gestern. So viel. Junge, und echt wüst.
Arbeiten.
Ja, körperlich meine ich ja. Also, Tatsache ist, dass ich auf die Messe kam und irgendwie gleich in der... ich hatte mir vorher ein paar Sachen ausgeguckt, wo ich hin will. Auf dem... Die Eurobike macht ja immer so eine App, die mehr oder weniger hilfreich ist. Also wenn man sich damit beschäftigt ein bisschen, ist es nicht so schlecht. Auf jeden Fall habe ich mir da ein bisschen was geplant und war dann in der Halle A6, glaube ich, bin ich als erstes gelandet. Und das ist die Halle, wo Motoren sind. Und ich hatte den Eindruck, dass der Motorenmarkt gerade explodiert. Also insofern explodiert, dass es weitere neue Hersteller gibt, die richtig Masse produzieren wollen. Also nicht irgendwelche Spielsachen, sondern eben ernsthaft und mit Investitionen da reingehen. Also man kennt ja der bekannteste oder immer noch Marktführer ist ja gerade noch Bosch. Dann hat sich Yamaha ja ganz gut zurückgemeldet. In Brose wird immer populärer. Und es kommt natürlich auch auf den Einsatzzweck ein. Und dann gibt es eben so diese weiter Bekannten, beziehungsweise die auch gerne unbenannt verbaut werden, was von TransX zum Beispiel ist. Die haben neue Motoren wieder vorgestellt. Aber
und Shimano.
Shimano
vergessen. Die kommen nämlich auch langsam. Der Motor, der soll ganz gut sein.
Der Motor ist sehr gut, ja. Also ich habe auch sehr gute Kritiken gehört davon. Also sowohl der schon länger im Einsatz befindliche Urban- und Trekking-Motor, der auch sehr elegant ist, und jetzt der neue Mountainbike-Motor, der soll richtig gut sein. Richtig hübsch ist er nicht, aber richtig gut. Und
zu hübschen Motoren kommen wir noch.
Ja, möglicherweise. Auf jeden Fall ist es so, dass dann eben sich Shimano gemeldet hat mit anständiger Technik. Panasonic ist ja immer noch da. Ist allerdings, habe ich den Eindruck, dass die mehr oder weniger exklusiv nur noch bei Flyer sind, oder? Mhm. Ich habe jetzt zugegebenermaßen auch nicht so viel rumgeguckt, wo welcher Motor verbaut ist, das war mir egal. Aber es gab eben neue. Und was ich festgestellt habe, dass da eben viel aus der, aber immer mehr die Automobilindustrie auch guckt, wo könnten wir dann rein, wo könnten wir noch weitere Geschäftsfelder finden, beziehungsweise die Automobilzulieferer. Als erstes würde ich da mal Marquardt nennen. Das ist ein Automobilzulieferer aus dem Schwäbischen, beziehungsweise das ist Schwarzwald, glaube ich, wo die herkommen, ist aber, pass auf, global aufgestellt. Mhm. Nee, also die machen sehr viel Cockpit-Systeme, Autoschlüssel und Motoren, also alles, was irgendwie im Interieur von Fahrzeugen Funktionsteile sind. Vielleicht machen sie auch noch viel mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall machen die ein komplettes Antriebssystem, das im Rahmen der Möglichkeiten konfigurierbar ist. Also du hast verschiedene HMIs, also verschiedene Displays.
Human Machine Interface,
genau. In groß, in klein, in Komfort, in kompakt. Das ist eins, das alles kann, eins, das ein bisschen weniger kann. Eins kommuniziert alles mit dem Smartphone. Es gibt einen Heckmotor, Frontmotor. Durch Heck- und Frontmotor bieten sie auch Allradantrieb an. Mhm. Es gibt einen Mittelmotor, den habe ich allerdings nicht gesehen. Was hochinteressant ist, weil ein Thema, das mir zumindest positiv aufgefallen ist, aber ich bin da ja affin, Lastenräder. Sie haben auch Ideen für Lastenräder, nämlich dass sie zum Beispiel zwei Frontmotoren anbieten. Ich meine, die...
Du meinst damit zwei Frontmotoren, die gleichzeitig...
Genau, laufen. Also wenn
nicht
ich jetzt...
zwei unterschiedlichen, großen und einen kleinen.
Nee, ich meine damit, dass wenn du ein Lastendreirad hast, also die Leute sollen sich... Stellt euch einfach mal ein... Oder stell dir einfach mal ein Christiania vor. Vorne zwei Räder, hinten eins. Und statt da hinten einen Motor reinzupflanzen, einfach rechts und links einen Motor. Das muss natürlich geregelt werden. Und solche Regelungstechnik, das können die auch. Man braucht ja da so eine, zumindest irgendwie eine Art Freilauf oder Differentialfunktion oder sonst was, wobei es vorne möglicherweise einfacher ist, als wenn man das hinten macht. Aber egal, auf jeden Fall da haben die sich ganz schön was gedacht bei den Dingern. Und da bin ich mal gespannt. Sie bieten einen Akkupack an dazu. Und kommunizieren aber auch mit selbstentwickelten Akkus. Wenn jetzt ein OEM, also ein Fahrradhersteller, da einen eigenen Akkupack entwickelt, dann machen die dann da nicht lang rum.
Naja, das heißt,
bei Bosch ist das anders.
Ja, die wollen es nicht exklusiv haben, das Ganze.
Nee. Und dass ich gerade nochmal also das war sehr interessant und aber ich glaube, da war ich erst als zweites. Ich weiß nicht, ob man das, weil wir haben uns ja morgens, was da auch ganz gut dazu passt, bei BMZ getroffen.
Ah ja, stimmt.
Jetzt weiß ich nicht, ob wir da kurz einen Abschwurf machen sollten, weil BMZ war ja in der Zeppelin-Halle, in die ich es in die letzten zwei Jahre, glaube ich, nicht geschafft habe. Ich wäre da auch wahrscheinlich nicht hinübergespült worden, wenn wir da nicht den Termin gehabt hätten, der sehr interessant war.
Ah ja, warte mal. Ach Mist.
Gartentool erklären. Also Gartentool hat früher jeder, zum Beispiel ist sogar jetzt aktueller, das sehen Sie mehr, Staubsauger, akkubetriebene Staubsauger. Sie kennen es vielleicht noch früher aus der Jugend, da war es so ein weißes Teil und man, das ging nie. Ja, oder? Das war also so ein Dreck.
Ja, schlechter Sound, aber das war der Geschäftsführer von BMZ, dessen Name mir jetzt entfallen ist.
Sven Bauer.
Ah, Sven Bauer, genau. Und der, ja, mit dem haben wir uns getroffen und eine ganze Weile über Akkus und sowas gesprochen. Ne? Und jetzt hat er gerade, das wollte ich dann doch noch reinschieben, erzählt, dass sie zum Beispiel die Akkus in meinen Staubsaugern herstellen. Und zwar in dem kleinen Dyson-Handstaubsauger und im Roboter-Staubsauger von Vorwerk. Und ja, angefangen haben sie mit Power-Tools und Gartengeräten, also mit, was für eine Marke? Gardena Gartengeräte und ich weiß nicht, haben sie diese Bosch IXO gemacht? Also so.
Er hat was vom IXO gesagt, aber IXO ist ja meines Wissens nach von Bosch und Bosch hat ja meistens eigene Batterien, aber ist egal, die machen viel machen genug, die machen für Stiel zum Beispiel machen sie ja alles und für und was weiß ich.
Also genau, und Handwerker haben ja keine Kabel mehr, ne? Die haben ja alles mit Akkus. Und
faszinierend, ne?
Da sind die schon lange dabei. Das kriegt man gar nicht so mit, wenn man jetzt kein Handwerker ist oder auf dem Bau arbeitet. Und ich weiß ja nicht, es gibt auch elektrische Kettensägen, oder? Also
ja.
Und,
ja.
Aber wenn man so richtig dick im Wald unterwegs ist, hat man wahrscheinlich schon noch einen Motor dran, oder?
Keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
Ich meine einen Verbrennermotor.
Naja, kann ich nicht sagen.
Genau, das nur kurz als kleiner Einschub zu BMZ. So, weiter. Entschuldigung.
Ja, aber dadurch war ich eben dann, weil BMZ in der ja, Elektromobilitäts- oder Batteriehalle, wie auch immer man diese Zeppelin-Halle nennt, auf jeden Fall sind da ein bisschen speziellere Sachen drin, ein bisschen speziellere Aussteller, Zulieferer, also einfach Batteriehersteller aus Asien oder Hersteller eines kettenlosen Fahrradantriebs aus Dänemark.
Ja.
Die waren auch da wäre ich sonst gar nicht vorbeigekommen. Und zum Beispiel auch, da musste ich aber dann später wieder zurück, so ein, also wenn wir schon bei den neuen Motoren sind eben, also der Bike 2 heißt der, aus Dänemark. Das ist eine Crankbox. Und ich habe sie ausprobiert. Das System kennst du ja und unsere Hörer auch. Mando macht seit ein paar Jahren. Bei Mando ist es zumindest für westliche Fahrradfahrer unbefriedigend gelöst, wie sich das anfühlt. Also das ist einfach ja, doof, mit einem Mando zu fahren. Also musst deinen Fahrstil an dieses Mando anpassen. Also es ist quasi ein Moped, das du mit Treten ein bisschen in Schwung hältst. Ja, so ungefähr würde ich
steuern eigentlich.
Fast. Oder steuern, ja. Und aber es ist nichts, was sich irgendwie wie Fahrradfahren anfühlt. Und du bist ja dann letztes Jahr mal auf der Messe diesen Chainbreaker gefahren von Mifa.
Ja, das Speed Bike oder so hieß das, ja.
Ja, dass die da irgendwie noch einen Namen haben, weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall. Da hast du ja gemeint, das hat sich durchaus angefühlt wie Fahrradfahren.
Ja, genau. Also Speed Bike hieß es. Die waren dieses Jahr nicht bei der Messe, denn der Entwickler war dort, aber den habe ich nicht getroffen, weil ich dann irgendwie keine Zeit mehr hatte. Da wird noch weiter dran entwickelt, also es, aber vielleicht gibt es da demnächst auch nach Neuigkeiten. Aber das war so, wenn man da reingetreten hat, dann hat sich das exakt so angefühlt wie ein Fahrrad mit Kette.
Mhm. Das ist bei dem Bike 2 auch so. Das fühlt sich gut an.
Mhm.
Und der Geschäftsführer von Bike 2, das ist eine kleine dänische Firma, der hat mir erzählt, dass damals dass das quasi aus einem Wettbewerb in Südkorea entstanden ist, aus einem Designwettbewerb. Da hatten Bike 2 ihr erstes Konzept von einem kettenlosen Fahrrad vorgestellt.
Mhm.
Und hatten damals nicht gewonnen. Also es war irgendwie, kam es nicht so richtig gut an, aber kurz danach kam dann Mando.
Ah ja.
Und haben das eben industrialisiert, das Ganze. Und seiner Meinung nach auch ein bisschen zu schnell, weil es funktioniert einfach nicht, ne, das Ding.
Hm.
Und hier das funktioniert, auch wenn mir persönlich jetzt die Steuerung, also die HMI wäre ein großes Wort. Es sind rechts und links zwei Drehgriffe, worüber man eben Trittfrequenz einstellen kann und Motorunterstützung oder sowas. Also das, ja, man gewöhnt sich sicher dran. Es geht, man braucht Kabel weiterhin. Also es gehen von da zwei Kabel zu dem Motor, also wird nichts gefunkt. Aber der sieht eigentlich ganz okay aus. Ich habe da mal einen Link rangeschickt und fühlt sich gut an. Und was Tatsache ist, er ist ab Oktober erhältlich.
Mhm.
Also er kommuniziert mit einem Nabenmotor. Und je nachdem, welche Sorte Nabenmotor man nimmt, eigentlich, die hatten ursprünglich für ihr Konzept einen dänischen Nabenmotor vorgesehen, einen Direktantrieb. Und mit einem Direktantrieb kann man auch rekuperieren. Beim Bremsen, was man mit einem Getriebemotor nicht kann. Aber da sie jetzt eben einen Hersteller haben, der ihr System verwenden möchte, der aber darauf besteht, dass er so einen kleinen Getriebemotor einbaut, kann man halt jetzt gerade mal nicht rekuperieren. Also sie sind am Markt und hoffen, dass sie sich da durchsetzen können. Also das Ding sieht ganz nett aus, muss man einfach mal gucken. Der Vorteil, was wir uns ja auch schon öfter überlegt haben, Hans, war an so einem Nabenmotor beziehungsweise an so einer Konfiguration, dass du keine Kette hast oder sonst wie und dass das eben bestimmte Funktionen einfach elektronisch ausgelöst werden, dass du zum Beispiel relativ einfach einen Rückwärtsgang generieren kannst. Und dann habe ich aber erfahren, dass Go Swiss Drive einen Rückwärtsgang anbietet auch für seine Motoren,
mhm.
dass die das in ihrer Steuerung jetzt für diese Dreiräder,
ja.
HP Velo Technik, da ist wohl ein Go Swiss Drive mit einem Rückwärtsgang drin, was ja zum Beispiel für Lastenräder sehr gut ist.
Ja. Kann man da rückwärts Drag Races dann machen?
Nur in Holland.
Okay, ich schiebe da gleich mal was ein, ne? Zum Thema Schalten und Motor und Dreirad.
So, wie sieht es mit Freihändigfahren aus?
Ich fahre da. Okay. Hörst du mich?
Ja.
So, jetzt bin ich seit 7 Minuten unterwegs.
Warum atme ich eigentlich da so stark?
Mal auf der Straße probieren.
Hörst du es?
Ja.
Da habe ich jetzt auch noch eine Automatikschaltung dazu. Vielleicht muss ich schneller fahren. Jedenfalls sieht es super geil technisch aus. Gegenüber werden auch.
Ja, ich war mit dem Dreirad von HNF Heisenberg unterwegs. Das ja vielleicht zum Hersteller HNF Heisenberg. Wir haben in einer früheren Folge, hast du mal mit dem Mike, wie heißt er?
Hecken? Ja, Mike Hecken, genau. Michael Hecken.
Mit dem Michael Hecken gesprochen, der ja letztes Jahr, glaube ich, nachdem er Grace mal gegründet hatte und dann Fahrräder für Smart und Mifa gebaut hat.
Ja, die Grace, die er gegründet hatte mit dem Kalle Nikolai zusammen. Das ist alles mit Kalle Nikolai zusammen. Und die Grace wurden ja dann an die Firma Grace wurde dann an die MIFA verkauft.
Genau.
Und er war weiterhin Geschäftsführer davon. Wir hätten ihn gern dieses Jahr auch interviewt, aber er hätte auch Lust und Zeit gehabt, aber wir haben es nicht gepackt.
Ich habe mich länger unterhalten dann, aber nicht aufgenommen. Mhm. Ich habe ihn lass uns dazu noch zurückkommen, bei der Vorstellung der Bike-Bild habe ich ihn getroffen.
Ah, okay.
Und da hat er mich aufgefordert, am nächsten Tag mal ihr neues Lastenrad auszuprobieren. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, also die haben ja, wie soll man sagen, nennen wir sie irgendwie Premium-E-Bikes, kann man das sagen? Das Wort Premium ist ja sowas. Aber sagen wir mal so, das sind hochwertige, also E-Bikes, die du nicht im Baumarkt bekommst und die schon ein bisschen aufwendiger ausgerüstet sind und auch ein bisschen mehr kosten. Und die haben ein neues, nachdem sie angefangen haben mit einem Mountainbike, das ich auch ausprobiert habe, ich glaube, das erste und einzige Mountain-E-Bike mit Zahnriemenantrieb. Das geht, weil sie den Motor in eine Triebsatzschwinge gepackt haben und so. Alles ziemlich aufwendig. Sieht aus wie aus einem Lego-Technik-Baukasten, wenn man so nah an die Aufhängungen rangeht. Nachdem sie damit angefangen
haben... Also sind nicht die einzigen, die sowas machen, aber es liegt natürlich... Also da gab es wohl vor 2 Jahren oder sowas schon jemand, oder die das gemacht haben. Allerdings, wie du schon richtig sagst, weniger komplex. Die haben einfach eine Triebsatzschwinge genommen, wie am Mofa mit einer Abstützung ran. Und da bei dem HNF Mountainbike ist ja schon durchaus eine aufwendigere Kinematik ran verbaut.
Genau, und das zeichnet die auch aus, dass sie so sehr, das ist so ein Ingenieursrad auch, ne? Es ist sehr, sehr, sehr technisch, sehr, sehr, sehr detailverliebt auch gebaut, und das, so ist es auch beim Dreirad. Also es ist nämlich ein Lastenrad und es ist ein Lastendreirad. Allerdings nicht mit so einer klassischen Drehschemel-Lenkung, wie meins hat oder wie das Christian ja zum Beispiel hat, wo man die Kiste dreht, sondern es hat eine Achsschenkellenkung, also es kippt dann auch in die Kurve und die man kann vielleicht, mancher der kennt vielleicht den MP3-Roller von Piaggio, der auch sich in die Kurve legt. Und das fährt, also ich habe es ausprobiert und das fährt richtig gut. Also du kannst schnell mitfahren und in die Kurve dich legen und so. Und die Lasten legen sich mit in die Kurven. Man muss sich durchaus dran gewöhnen. Ach so, 3 Längen gibt es. Es gibt ein kurzes, mittleres und langes. Wobei dann die Lenkübersetzungen auch unterschiedlich sind. Also Mir wurde dann später empfohlen, doch mal ein längeres zu fahren, weil sich das ruhiger fährt, weil es nicht direkt übersetzt ist. Weiß ich nicht. Ich hatte eher ein Problem mit der Steuerung, also und zwar mit den Feststellmöglichkeiten. Du kannst nämlich, wenn du langsam fährst, also da haben sie einen Schaltgriff umgebaut, SRAM oder Shimano, so ein Druckschaltgriff. Mit dem kannst du die Seitenneigung arretieren.
Ja.
Oder so einstellen, dass sie Feder unterstützt ist. So ähnlich wie beim Kickboard. Du hast doch auch ein Kickboard, oder? Oder der...
Ja,
in der Familie.
Ja, und ja, wir haben.
Da musst du ja immer, wenn du dich zur Seite lehnst, so gegen einen Federdruck andrücken. Und die Möglichkeit haben sie auch. Die soll dafür sorgen, dass du, wenn du mit viel Gewicht langsam rangierst, zum Beispiel, nicht umkippst und also sicherer fahren kannst. Und das andere, die Arretierung, die sorgt halt dafür, dass du stehen bleiben kannst, ohne die Füße vom Pedal zu nehmen oder langsam fahren. Ne? Das ist ja das, was das Dreirad, das Lastendreirad so toll macht, dass du nicht umfällst.
Ja, ja, das ist wirklich, kann sich ja fragen, warum brauche ich ein Dreirad, aber ja, das ist einfach so schön, weil man eben sehr langsam fahren kann, ohne sich irgendwie unnötig zu konzentrieren. Und du kannst tatsächlich auch stehen bleiben und ohne die Füße runter zu tun kannst. Ja, ja. Dafür nimmst du halt ein bisschen mehr Platz weg.
Ja, und bei denen ist es so, das ist ja quasi wie so ein Longchon oder Bullet. Also die Vorderräder sind vor der Last, was ja jetzt bei den meisten anderen nicht so ist. Das ist quasi eine Mischung aus so einem Einspur-Lastenrad und einem Dreirad. Und dadurch hat es auch einen sehr kleinen Wendekreis, weil sie ordentlich einschlagen können, die Räder. Sie stehen auch recht schmal zusammen. So, also wenn du fährst, dann fährt es sich halt wie so ein Zweispurrad. Das Problem ist nur, aber ich denke mal, das kriegen sie noch hin, dass dieser Schalter, der ist so anstrengend zu bedienen, es ist nicht so leicht umzuschalten zwischen den verschiedenen Modi, und es ist ja wirklich sehr schön, da arretiert zu fahren,
ja.
Aber wenn du die Arretierung raustun willst, dann ist es irgendwie, da muss man zweimal drücken auf den kleinen Schalter und zwar richtig drücken mit dem Daumen ordentlich dagegen, weil das ist ein Seilzug, und da weiß ich nicht, da wären einfach Knöpfe mit einem Motor dran besser geeignet. Ich glaube, das haben sie auch vor, wollen sie auch machen, möglicherweise auch geschwindigkeitsabhängig dann automatisch steuern. Aber bis dahin, da muss man tatsächlich ein bisschen auf dem Parkplatz üben. Also ich bin losgefahren und bin da durch die Menge auf dieser Test-Area oder Demo-Area gefahren und bin abgestiegen und hin und her gekippelt und so.
Ja, also das ist
für
was...
Für mich ungewohnt. Aber draußen auf der Straße ging es dann gut. So, das war mein Einschub zum High-End. Und immerhin, also was sie, das ist der erste Lastenradhersteller, der Holz verwendet, das schön ist. Und zwar verwenden sie nicht die einfachen Siebdruckplatten wie Christian, ja, entweder schwarz oder mit so einer geriffelten Oberfläche, sondern die haben so ein Nussbaumfurnier oder sowas drauf. So ähnlich,
ja,
wie der BMW i3 innen.
Ja. Wobei die Babu auch eine ganz hübsche Kiste haben, schon seit einer Weile vorne aus einem Schichtholz, Schichtverleim. Ah, ja. Also, und so ein Formholz. Naja, das mit den Dreirädern, also ich bin ja ein großer Dreiradfreund, so wie du auch. Und da natürlich, mich hat jemand gefragt, was war denn jetzt irgendwie super an der Eurobike? Und ich meine, ja, es gab ein paar hübsche Dreiräder. Ja, da habe ich nicht so drauf geguckt. Das hat mich interessiert, und ich war zum Beispiel, weil du dieses Problem mit dem Kippen und Arretieren ansprichst, bin ich durch Zufall in irgendeiner Halle auf der Suche nach ein paar dicken Reifen bin ich bei einem chinesischen Reifenhersteller gelandet.
Hm. Ja, ja.
Und an dessen Stand, da stand der Cargonaut. Jetzt dieser, wie dieser Reifenhersteller heißt, weiß ich nicht, aber den Cargonaut, den habe ich mir gemerkt. Und die Reifen haben doch, weil es, also ich habe den Namen gefunden, weil das interessiert ja schließlich jeden brennend.
Unbedingt, ich glaube auch, das ist ein sehr griffiger Name.
Also. Shaoyang.
Ah ja.
Shaoyang heißen die, also da muss ich ehrlich sagen, das kann man sich vielleicht sogar merken. Tatsache ist, die hatten gar nicht geplant, auf der Eurobike zu stehen. Aber sie haben sich von Shaoyang, haben die sich Reifen machen lassen. Vorderradreifen, also es ist natürlich auch ein Dreirad mit zwei Rädern vorne. Und diese Vorderradreifen, die sind 20 Zoll und die sind ein bisschen robuster, also sind speziell für Lastenräder entwickelt worden. Also ist es so aus einem Mofa-Reifen oder Rollerreifen runterentwickelt, bisschen leichter. Also die hatten da eine Basis und da ist er aber abgespeckt. Aber er ist robuster als ein Fahrradreifen und aber leichter als ein Mopedreifen. Auf jeden Fall, das Ding sieht sehr schön aus. Und was es nicht kann, es neigt sich nicht in die Kurve.
Aha.
Weil, das hat einen guten Grund, nämlich sie haben, und da sind sie sicher nicht die einzigen, es gibt da verschiedene Parteien und auch Ansichten, wenn du vorne eine Last drauf hast, möglicherweise so vielleicht auch mit einem ulkigen Schwerpunkt ein bisschen weiter oben oder ein Mensch oder sonst wie da drin sitzt und das neigt sich in die Kurve, neigt sich natürlich auch die Last in die Kurve.
Ja, genau.
Das ist auf der einen Seite vielleicht okay, weil wenn du irgendwie sportlich rumfährst, wenn du jetzt aber langsam fährst zum Beispiel, ist das ganz schön sketchy dann. Ne? Dann kann dir die Fuhre auch umkippen.
Mhm.
Und da hängst du dann drin und versuchst es zu halten und je nach Last geht es halt einfach nicht. Und deswegen haben sie sich entschlossen, nö, wir machen das nicht. Wir machen eine Achsschenkellenkung, aber keine Neigetechnik. Und Cargonaut kommt nicht aus der Automobiltechnik oder aus der Weltraumtechnik. Nee, die kommen das ist ein großer Hygienehersteller. Also die machen Ausrüstungen für Krankenhäuser zum Beispiel, so wo man Desinfektionsmittel rausholt, diese Edelstahlteile da und Seifenspender und solche Sachen machen die. Und was sie noch machen, also ist die Firma Oppard, die machen auch Maritim. Oppard Maritim stellt Schiffsrümpfe aus Aluminium her. Also die haben, das ist eine sehr große Firma, und die haben technische Kompetenz und von der Geschäftsführung aus Fahrradaffinität. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wie können wir in den Markt rein? Was wollen wir? Was will der Markt? Und dann haben die meiner Meinung nach ein sehr hübsches Konzept dahingestellt, dass sie im nächsten Jahr planen, auch tatsächlich irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 Euro anzubieten, zu verkaufen.
Naja.
Den Ärger mit dem Bosch-Motor und dem Bosch-Batteriepack, dass man den so verbauen muss, wie er ist, dem gehen sie aus dem Weg. Sie haben ein eigenes Antriebssystem gebaut und brauchen sich mit niemandem drum ärgern. Haben einen eigenen Akku und sie haben sie eben speziell auch für Lasten entwickelt. Also so, dass sie auch hohe Lasten bis 200 Kilo oder so fahren kann. Und da braucht man robuste Technik. Und sie haben sich auch bei der Entwicklung Haben Sie auch geguckt, dass Sie recyclingfähige Materialien verwenden? Und das ist ganz, das finde ich ganz in Ordnung. Also die, dass die eben nicht nur Profit im Auge haben, das natürlich schon, aber eben auch ein anständiges Produkt bauen wollen.
Naja. Ja, das hätte ich auch gern gesehen. Also der,
du kannst auf die Webseite gehen, ich hab einen Link rein.
Ja, ich habe sie mir gerade aufgerufen, ja. Aber auf der Webseite, da sind ja nur Renderings drauf.
Ja, das sieht in echt sogar besser aus.
Ja, du hast schon gesagt, ne? Aber man sieht, dass Lastenräder auf jeden Fall für immer mehr ein Thema sind. Ich weiß gar nicht, ich habe nämlich, hier, ich hab noch, auch beim Testtag habe ich einen gesprochen, wo war denn der? Als ich mit einem Rad unterwegs war, so.
Oh, was hast du für ein Rad mit Pinion?
Ja, ich wollte mal Pinion probieren.
Aha. Welches ist das?
Weiß nicht, der hat mir eins gegeben. Velo,
das Pinion. Das ist Pinion. Neungang.
Ja. Also ich fand es okay. Es ist echt etwas höherer Widerstand, als ich gedacht hätte. Es ist,
also gegenüber, dachte, gegenüber welchem?
Gegenüber, also ich meine, in der normalen Schaltung.
Checkenschaltung. Okay, fährst du Rennrad?
Ach, ich fahr grob alles. Aha. Aber ja, hauptsächlich Rennrad. Aber auch Mountainbike und ich habe auch ein Lastenrad.
Naja, Lastenrad habe ich auch, ja.
Na, den habe ich da rangebracht, also den habe ich beim Testen auf der Strecke getroffen und der war mit einem Rennrad mit Piniongetriebe unterwegs. Mhm, und aber wie er gerade gesagt hat, er fährt alles. Also er fährt Fahrrad und drum hat er auch ein Lastenrad. Er hat ein Nihola, hat er mir gesagt.
Okay. Ja, hat, glaube ich, die dänische Prinzessin auch, oder?
Ja, ich glaube auch, ja.
Ich finde es ja fürchterlich, aber...
Wie fürchterlich, weil es also komisch aussieht mit der Tonne drauf und so.
Ja, und weil es auch ein bisschen ulkig fährt.
Naja, aber das Nihola ist noch ein bisschen...
Ist wobei...
noch ein bisschen Vergangenheit, ne? Das gibt schon lang, also da kann man... Weiß ich gar nicht, wie da aktuell die Entwicklungen sind. Aber... Man sieht, dass das in der Mitte der Gesellschaft vielleicht angekommen ist, das Thema Lastenrad, dass man das selbstverständlich fahren kann.
Ich meine, Nihola hat, also Kronprinzessin Mary von Dänemark fährt das Ganze. Vielleicht verkaufen die sich auch in Dänemark ganz gut, weil man sie dort kennt. Ich weiß es nicht. Es ist ja eine, dort gibt es ja... Lastenradhersteller wie an jeder Ecke, ne? In Kopenhagen oder so. Ne? Anscheinend gibt es da ein Gebiet, wo einer neben dem anderen ist. Und da ist ein Nihola und dann diese ulkigen...
So wie bei uns die Automeilen.
Ja, ja, ja. Also da gibt es doch dieses eine, wie heißt denn das, mit Hecklenkung. Und
ja, das habe ich kürzlich am Fernsehen gesehen. Leider weiß ich nicht, wie es heißt. Und zwar auch in Kopenhagen ein Leichenwagen. Mit Tretantrieb, also mit das auf Basis dieses heckgelenkten Teils. Ist nämlich praktisch, kann man vorne einen langen Sarg drauflegen und dann mit einem Dach drüber und so.
Also ja.
Das Schöne daran ist, da kann man bis ans Grab ranfahren, ne? Weil wenn du mit dem Auto fährst, dann darfst du ja nicht auf dem Friedhof rumgurken, also meistens
ja,
in Deutschland,
ja.
Sondern dann musst du dann umladen und so. Und da kannst du direkt hinfahren.
Also da muss ich mal gucken, weil es gibt ja vielleicht, beziehungsweise ich werde es mal machen, da wieder den Link reinmachen, eine sehr schöne Seite, die ich jedem ans Herz legen möchte, der sich für Lastenräder interessiert, nutzrad.de.
Ah.
Und da sind die auch drin und die heißen Bella Bike.
Ah.
Und ein Bella Bike würde ich gerne mal fahren, wie sich das fährt, mit dieser Hecklenkung. Sieht ja ulkig aus, aber du hast natürlich keinen Stress nach vorne, ne? Weil du fährst ja, längst ja wie ein Gabelstapler.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob das was für Topspeed ist, aber und da gibt es auch Rikschas und alles. Und die sind eigentlich auch bezahlbar. Also, wie gesagt, nutzrad.de im Zeichen des Esels. Ist eine schöne Seite. Werde ich da mal einen Link reinsetzen dazu. Und da gibt es schöne Übersichten. Und da findet man auch dann, weil es gibt ja doch auch immer mehr, auch Sachen, die einem gerade nicht einfallen.
Ja.
Aber wie kamen wir jetzt da drauf?
Ja, weil ich über... Es ging um das Dreirad.
Genau, von Cargonaut.
Vom Cargonaut. Und dann bin ich, weil dann meinte ich, sagen zu müssen, dass das in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und dann bin ich auf den gekommen. Jetzt,
aber lass mich mal kurz, bevor ich es vergesse, weil es tut mir leid, das vergisst halt du deines. Warst du eigentlich beim Friseur?
Ja, schon länger her.
Okay, was man nämlich sieht, dass jetzt so ein Hersteller wie H&F oder auch Velayo oder wie sie heißen, die ja auch ein durchaus fahrbares Neigetechnik-Dreirad machen, und das ist ja alles schon ganz schön ingenieurgetrieben.
Mhm.
Wer echte Lasten transportiert, so wie ein Däne, der hat es nicht, ne? Weil der will Lasten transportieren. Und da muss man mal gucken, für welchen Einsatzzweck sich da welches tatsächlich eignet. Weil praktischer ist es, wenn du keinen Hebel drücken musst, wenn du einfach nicht nachdenken, auf die Kiste draufsteigen, beladen, fahren. Boxercycles zum Beispiel auch, ne? Weil die sehen wenigstens geil aus.
Du hast einen Link rein, ne? Du hast dich ja mit dem Jeremy unterhalten.
Genau. Ja. Jeremy hat von den diese Boxercycles sind mir im Internet schon mal aufgefallen. Irgendwo stand da mal auf einer Messe und die Boxercycles sind relativ traditionell von der Geometrie, aber sind aus, letztendlich ist auch egal, wie sie hergestellt sind. Also sie sind in England hergestellt und aus gelaserten Blechen zusammengeschweißt, sehen ein bisschen aus wie Guss oder Metalltechnik oder sonst wie. Aber vorne drauf sehen sie original aus, habe ich Ihnen auch gesagt, dass es mich extrem an eine Kirmes erinnert, also an irgendwie ein Kinderkarussell. Und habe ich gesagt, ja, das ist okay, das darf's ruhig. Und weil es fällt auf, ist praktisch, also die Form sieht ein bisschen, heißt auch Rocket, das meistverkaufte Modell. Und Rocket sieht aus wie eine Rakete aus den 50ern oder wie aus Comics.
Ja, das ist so ein bisschen Steampunk-mäßig.
Ja, ne? Ja, genau. Er hat da 30 Stück schon gebaut von den Dingern. Bei 6.000 Euro geht's los.
Und also Captain Nemo oder in 80 Tagen um die Welt.
Ja, genau.
Die Zeitmaschine, ja, jetzt weiß ich, was es ist. Die Zeitmaschine in Silber, ne, mit dem roten Sitz innen drin. Kennst du die Zeitmaschine aus dem Film?
Aber in die Zeitmaschine aus dem Film, war das nicht nur ein Sitz mit einem Hebel dran?
Ja, aber ich glaube, der hat vorne auch so eine Front dran gehabt. Ne?
Ja, egal.
Ja, auf jeden Fall, du hast ja einen Link rein. Also das ist wirklich ein wunderschönes Rad. Das ist zum Kinder- und Personentransport. Ne?
Kinder, Personen, alles. Und da gibt es auch dann eben, es gibt noch ein zweites Modell, das Cargo, das für Lasten ist.
Mhm.
Und er hat das Rocket zum Beispiel, hat er auch nach New York jetzt eins verkauft. Das wird dort bei Gucci stehen. Und da geht er mal davon aus, dass das vielleicht die amerikanischen Verkaufszahlen ein bisschen in die Höhe bringt. Also du hast auch schon gemeint, er hat einen Vertrieb jetzt. Also es wird sich ein bisschen was tun, was die Stückzahlen angeht, möglicherweise bei ihm.
Ja, irgendwie...
Gewicht und solche Sachen und Ingenieur-Firlefanz ist irrelevant.
Ja.
Also...
Das ist authentisch.
Ja. Mann, die Kiste ist ja aus Aluminium und auch sonst. Das ist jetzt nicht wahnsinnig schwer, aber es funktioniert, ist robust und sieht cool aus.
Hat das einen Motor?
Das gibt es, denke ich, auch mit Motor.
Aber scheiß auf Motor, geht auch ohne. Wenn da muss man einmal schieben.
Ja.
Also
ja.
Kinder kann man ja auch ohne Motor transportieren. Gut, wenn es den Berg hochgeht, vielleicht mal gucken auf so ein Bildchen. Nö, da ist keiner drin. Das heißt.
Ich glaube, wenn, dann hat er so einen Heckmotor. Oh, Rocket Jumbo Six-Seater. Boxer Shoot, elektrisch, was da alles gibt. Kamera Dolly Trike.
Okay, ja. Also wir hatten den Cargonaut, wir hatten das HNF-aufwendige Ingenieurrad, also überhaupt ja die zwei. Und dann eben hier den Klassiker quasi von Boxer Cycles. Der hat so eine Schemellenkung, oder?
Ja. Deichsel. Genau. Aber weshalb, was ich ja schon im Vorfeld geguckt hatte, weil der Cargonaut, der war plötzlich da, war sehr hübsch. Im Vorfeld hatte ich aber tatsächlich nach dem Carcon gesucht. Ich sehe gerade, dass ich das falsch informiert habe bei unseren Shownotes, weil der Carcon, der ist von Proteanium oder Diavelo oder wie auch immer sie ihn verkaufen werden.
Ah, ja, ja.
Und
mit Holzrädern.
Diese Proteanium, Diavelo und Carcon ist, die mittlerweile zur Excel-Gruppe gehören. Der CEO ist Brian Höhl. Sind Holländer oder Dänen. Ich glaube, sitzt in Dänemark. Und also der Sitz ist in Dänemark, ist aber eine holländische Firma. Mhm. Wie auch immer das Konstrukt da mal entstanden ist. Und der verantwortet diese ganzen Sachen. Die haben auch für Pininfarina jetzt ein Fahrrad gemacht. Also nicht umgekehrt, sonst macht ja immer Pininfarina für irgendjemand Sachen. Und die haben für Pininfarina ein Fahrrad gemacht. Und der hat ein Dreirad, das nennt sich Carcon. Und das ist vielleicht etwas überstylt, was Ausfallenden oder sowas angeht oder irgendwelchen Schnickschnack. Aber das Prinzip ist sehr schön. Also die Holzteile werden wahrscheinlich eine Option sein. Also sie haben auf der Webseite, die man sieht, da ist das alles gerendert. Mhm. Aber auf dem Messestand hatten sie eines, da war tatsächlich Holzräder verbaut und Holzumrandung für die Kiste vorne. Also es sah sehr schön aus und diese Zyklopenleuchte, die da drin ist, also die kommt auch so.
Ja, und das sieht schick aus. Ja.
Die wollen das auch nächstes Jahr so, ja, das wird alles irgendwo so in der 5000er Preisklasse landen. 4.000 bis 5.000 Euro. Und ich meine, für den holländischen Markt sowieso. Aber sowas wird man möglicherweise auch in Deutschland sehen, auch wenn manche Firmen das noch nicht so sehen.
Das ist ja so, ne? Wenn du.
Wobei das wiederum Neigetechnik hat, das Rad. Man konnte es nicht ausprobieren.
Wenn du jetzt ein bisschen was auf. Wenn du dich ausdrücken möchtest oder drücken möchtest und dir das wichtig ist, dass irgendwie die Nachbarn gucken, ne, oder du irgendwie vorne dran bist, was die Entwicklung angeht oder was Schickes hast, dann kannst du das quasi statt eines Porsche Macan oder Toyota RAV oder wie die heißen, kaufen. Ne? Das heißt, statt einem unnötigen, dicken SUV kannst du ein pedalgetriebenes SUV zulegen.
Ja.
Oder es macht genauso viel her. Also das hier mit.
Ich meine, du kannst es auch mitten in den Weg stellen dann. Das geht schon auch. Also beim Cargonaut, die haben das ja sogar in Worte gefasst. Ne? Aha. Der SUV unter den E-Bikes.
Ah ja, na da siehst du es, ja.
Und ich meine, es ist auch klar, ein SUV ist ja nicht per se schlecht. Also ein SUV an sich vom Konzept her ist in Ordnung. Der ist groß und geräumig, dass er irgendwie wahnsinnig viel PS hat, unglaublich viel wiegt und, und Allradantrieb und alles, was kein Mensch braucht oder die wenigsten tatsächlich nutzen, das ist bekannt. Aber rein die, auch der Sicherheitsaspekt, dass du da gut sehen kannst und alles.
Weil ja, das, aber das kannst du auf dem auch, ne? Mit so einem Rad.
Eben,
ja
eben.
Ungefähr, da bist du ja auf der gleichen Höhe wie ein SUV-Fahrer ungefähr.
Ja. Ne? Das ist ja das Schöne, weil du hast auf einem Rennrad oder sowas in der Stadt bist ja eigentlich verloren, das macht nicht so richtig Spaß.
Oder einem Liegerad.
Liegerad sowieso, das brauchen wir gar nicht erwähnen. Aber es ist auch nicht bequem und das Ding ist bequem und du stehst rum. Und wenn du auch noch cool dabei aussiehst, finde ich das legitim.
Ja.
Dann kannst du was mitnehmen.
Kannst du noch einen Hund reinsetzen, dann hast du quasi doppelt Ansprechcharakter. Erstmal hier, oder also wenn du Teacup-Hunde nimmst, da kriegst du ja 20 rein. Ne? Kennst du Teacup-Hunde?
Nee. Was ist das?
Ja, das sind Bonsai-Hunde. Vielleicht erinnerst du dich noch an Bonsai-Kitten.
Ja.
Und man kann wohl kleine Hunde klein züchten. Also irgendwie bei ab und zu musst man suchen nach Teacup Puppy bei Instagram oder so. Die passen in der Handfläche. Da hast dann einen Pudel zum Beispiel oder einen Terrier und die sind dann winzig, winzig klein.
Aber warum? Also ich meine, geht's denen gut?
Nee.
Wie lange halten die?
Gibt auch Schweine. Ja, die werden weniger alt. Die haben halt sämtliche Schwächen, die normalerweise, weil, also die sind quasi irgendwie auch kleinwüchsig und normalerweise würden die nicht überleben. Aber die Züchter holen die dann raus und machen sie, peppeln sie groß. Also groß im Sinne von Papi groß. Aber das ist eine Abschweifung. Weil, na, wenn man einen Hund hat, hat man ja immer ein Gesprächsthema. Ne?
Mhm.
Und mit einem, das ist aber ja mit einem Lastenrad auch so. Mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so viel, weil sie gar so gewöhnlich werden in der Stadt. Ne? Kommen halt häufiger, ist schon fast normal, mit so einem Ding rumzufahren. Und dann kannst du ja noch eins draufsetzen, indem du so einen schicken SUV hast. Ne?
Ja, klar. Ja, ne, also da, das ist wirklich ein schönes Rad. Auf dem Messestand war leider der Sitz abgebrochen, also ich konnte mich nicht mal draufsetzen, aber irgendjemand hatte sich draufgesetzt.
Ah, ja.
Naja, wie das halt so ist. Und was es ja schon länger gibt, wo ich auch drüber gestolpert bin, dann in irgendeiner Halle, sind von Winter gibt es ja das Kagoo. Also das K ist schon in vielen Namen drin, dieser Dreiräder, damit man einfach auch weiß, womit man es zu tun hat. Und wo kommt der Name K eigentlich her? Also Automobil, klar. Mhm. PKW auch klar. Personenkraftwagen, Automobil wird es ja erst...
Von Carriage vielleicht?
Carriage möglicherweise, ja.
Also ich glaube, K gab es schon vorher als Bezeichnung.
Als Kutsche.
Als Kutsche, ja.
Mhm.
Ja, hier, Kutsche. Kommst mit deiner Kutsche, holst mich ab und so. Ne?
Das ist
eine lässige Bezeichnung für ein Auto. Ne?
Mhm.
So wie Karre. Okay, hey, lass uns mal weitermachen. Die Zeit läuft nämlich und wir müssen ja noch ein bisschen was durchmachen.
Ach so, wie lange sind wir denn schon dran?
1:20.
Und haben noch nicht viel geschafft. Wir waren noch gar nicht bei den analogen Rädern. Ach so, ja, also Motoren. Darf ich nur ganz kurz von den Motoren... Oder?
Ja, ja.
Weil allein das fällt mir auf, ist schon irgendwie.
Wir müssen eine zweite Sendung noch machen, dann.
Achso,
wo ich dann.
Eine Analog-Sendung möglicherweise dann.
Oh ja, das kann man machen. Dann spreche ich dann über die ovalen Kettenblätter.
Ja, genau. Also, dann sage ich nämlich jetzt mal die Firma Oechsler, die hat zum Beispiel auch was Ovales gemacht. Also, sie haben einen Motor gebaut. Oechsler ist ein Automobilzulieferer aus Ansbach.
Mhm.
Und die haben ein Motorkonzept gemacht, das gar nicht so unsinnig ist. Und Tatsache ist, dass sie einen Elektromotor in ein Gehäuse verpackt haben, zusammen mit einer Dreigangschaltung. Die Dreigangschaltung, sagen sie, kriegt die Entfaltung hin. Was Trittfrequenz und alles angeht, um das anzupassen, das machen sie elektronisch. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Konnte man nicht fahren. Was ganz interessant ist, dass sie keine Kabelverbindung zum Lenker haben und auch nicht zwingend irgendwelche Displays oder sowas, weil sie das ohnehin kriegen. Dann habe ich gemeint, so für die Start so eine Schiebehilfe. Ja, das erkennt ein Sensor, wenn man das Ding packt und anschiebt oder ein bisschen anlupft, dann unterstützt es mit 3 km/h.
Ah ja.
Eine gute Idee. Ob es jetzt praktisch ist oder praktikabel ist, weiß ich nicht.
Wenn du das richtig einstellst, willst du dann noch mehr dazu sagen?
Ich will nur sagen, dass diese Firma durchaus Kompetenz, was solche Sachen angeht, hat, also was Erkennung, Steuerung und sowas angeht, weil die haben nämlich für Adidas die erste Speed Factory in Ansbach gebaut und betreiben die wohl auch.
Was ist das?
Die Speed Factory. Ja, da kommen wir gleich zur Supply Chain. Die Speed Factory stellt Schuhe nach Maß in Deutschland her. Mit Robotern. Seit August. Hat im August geöffnet. Also da werde ich auch dann einen Link dazu machen. Und ich will da mal hin nach Ansbach. Ich wollte schon immer mal nach Ansbach.
Ja, wer will da nicht hin? Ja?
Eben. Ja, auf jeden Fall.
Wo ist denn Ansbach?
In Bayern. Ja, das ist für Oberpfalz, ist das, ne?
Ah, okay.
Also von Bamberg aus nicht so wahnsinnig weit weg. Mal gucken, da gibt es ja auch einen Markt und so, Ansbach. Mm-hmm. Das sind so 60, 70 Kilometer oder sowas.
Ach so,
glaube ich. Ja, keine Ahnung. Auf
ist
jeden Fall.
Franken?
Nee, ich denke, es ist Oberpfalz.
Ah, okay.
Aber die reden ein bisschen so halb fränkisch, halb Dings. Aber ist auch egal. Und dieses Gehäuse, was sie da gemacht haben, dieser Mittelmotor, der kann mit jeder Batterie kombiniert werden und den kann sich ein Fahrradhersteller dann konfigurieren und das Gehäuse kann auch anders aussehen. Momentan sieht es ein bisschen, also dieses Dreigang ist in so einem Oval eingebaut und das ist jetzt nicht so wahnsinnig schön, aber darum ging es nicht bei der Präsentation. Also ich habe schon hässlichere Motoren gesehen und bei manchen ist auch einfach nur die Funktion, wie zum Beispiel bei dem Erzmo. Der Erzmo MS1.
Der Erzmo MS1.
Also das haben die sich sogar schützen lassen.
Aha.
Erzmo, rechtlich geschützt, das Warnzeichen, MS1, der Pedelec-Antrieb für Lastenanwendungen. Auf dem Bild, da haben sie auch echt ein Pedal sogar aus der Mottenkiste. Also wirklich ein urolles, so ein ultra billiges, dass sowas noch produziert wird, haben sie da rangebaut. So Blech mit Gumminupsis.
Ah, du hast reingeschrieben, dass die aus Bielefeld kommen. Das spricht natürlich für Traditionsbewusstsein, ne?
Das kommt aus dem Elektro, also das wird da zumindest produziert im Elektromotorenwerk Grünhain. Und so sieht es auch aus. Es sieht aus wie ein Stationärmotor. Und da ist ein Dreiganggetriebe integriert und funktioniert aber wohl ganz gut. Und
das sind echt Oldschool-Union-Pedale, Blockpedale hießen.
Wahnsinn, die, ne? Blockpedale, ja, genau.
Oder Gummiblockpedale, wahrscheinlich noch aus echtem Naturkautschuk.
Gummiblockpedale, die auch nach einem Jahr außen schon verrostet sind.
Ja.
Ungefähr. Aber nie kaputt gehen.
Naja, die sind ja von Anfang an kaputt.
Also ja, das ist ein Plunder. Keine Ahnung, warum sie den da hingebaut haben. Und mit diesem Motor auf jeden Fall, der hat ein sehr hohes Drehmoment und eine sehr hohe Maximalleistung, gilt aber als Pedelec. Und da kann man dann Lasten bis 300 Kilogramm wohl befördern, sagen die. Und jetzt tut es mir leid, jetzt mache ich noch gerade geschwind eins fertig, weil wenn wir die Batterien vorhin ganz kurz angesprochen hatten vom Sven Bauer, ist für solche Anwendungen, was Lastenradanwendungen angeht, war nämlich ein hochinteressanter Vortrag von vom Björn Offermann vom DLR in Stuttgart, also Deutsches Institut für Luft- und Raumfahrt. Gibt es in Köln auch, ist die Hauptstelle?
Ja, ja.
Und da war er auch und die entwickeln. Ja, und in Stuttgart Fahrräder. Nee, die haben schon welche am Fahren. Fahrräder mit Brennstoffzelle sehen scheiße aus, hat er auch gesagt. Also es ist huiuiui. Und was sie jetzt machen wollen aus diesem Projekt, das schon seit ein paar Jahren läuft, wollen sie oder haben sie ein Projekt generiert, das auch dann irgendwann mal so ein Spin-off werden soll. Sie haben Geld bekommen, den FCRX zu entwickeln. Das ist ein Fuel Cell Range Extender. Mhm. Letztendlich ein Batterieersatz, der speziell auch für Cargo-Bikes interessant ist, weil die nicht dauernd nachladen wollen, vielleicht auch ungünstig stehen. Und wo das Gewicht jetzt ein bisschen zweitrangig ist möglicherweise, wobei sie vom Gewicht gar nicht so schlecht sind. Und der ersetzt eine Batterie.
Ja, hat ist nicht schlecht.
Ist letztendlich im Vergleich zu einer Batterie, er hat ein paar Akkuzellen auch drin, die braucht er, um zu puffern und um anzufahren. Aber sonst hat das Ding quasi einen Wasserstofftank und dann eben eine Brennstoffzelle. Eine Brennstoffzelle, die relativ leicht ist und robust, sodass man auch Gehwege rauf und runter rumpeln kann und so. Also die kann was ab, mit der könnte man Saltos springen. Aha. Und ist auch von den Werkstoffen her relativ günstig, weil bei der Brennstoffzelle, an der ja jetzt, glaube ich, seit 25 Jahren zumindest öffentlich rumentwickelt wird und die es ja schon länger gibt noch, da hat sich ja einiges getan, auch was tatsächlich die praktische Nutzbarkeit angeht.
Na, in U-Booten kann man sie ja schon nutzen. Ne?
In U-Booten, ja klar. Ich meine, es ist besser als Atomkraft. Ja. Und auf jeden Fall ist es so, dass die im nächsten Jahr ein Vorführmodell fertig haben wollen und im Jahr darauf dann in Serie gehen wollen mit diesem Range Extender. Und damit sich auch jemand dafür interessiert, machen sie das zusammen mit ID Berlin. Das ist ein Designbüro, die machen das hübsch.
Was schüttet man da eigentlich rein als Treibstoff?
Wasserstoff.
Und wie
gasförmig.
Also so komprimiert dann, oder?
Ja, ja. Das ist jetzt so eine Sache, wo...
Und darf man damit in die Tiefgarage? Die ja demnächst dann freigeräumt wird, ne?
Das weiß ich nicht. Also das sind ein paar so Sachen zum Beispiel. Da es ja sehr wenig Wasserstofftankstellen gibt und so ein System, wie man es vielleicht bei von seinem Wassersprudler kennt, dass man einfach die Kartusche austauscht. Das wissen sie auch noch nicht, weil da sind die Wasserstoffhersteller letztendlich auch ein bisschen dafür verantwortlich. Linde ist ja da groß dabei, die machen ja auch Brennstoffzellenautos in München, haben sie ja, glaube ich, 30 Kia oder sowas umgebaut. Und von Cannondale haben sie mal... Ich glaube, es waren 100 Räder, die sie da gekauft haben von Cannondale und umgerüstet auf Brennstoffzelle.
Aber man könnte ja so wie Bertha Benz zum Beispiel damals, könnte man ja dann in die Apotheke gehen. Hier, Wasserstoffflasche,
kann ich da nicht. Naja, das ist die Funktion, ja, theoretisch ja, ne? Aber also so ein Tauschsystem. Aber das ist jetzt mal nicht angedacht, sondern einfach befüllen.
Oder schnell befüllen halt, ja.
Mit einem Anschluss, ja, dauert 3 Minuten, ist das Ding voll. Pff. Und Es gibt wohl die Möglichkeit, tatsächlich auch einfach Wasserstoff herzustellen für Firmen. Da gibt es Geräte. Airbus entwickelt sowas auch. Airbus hat auch verschiedene Unterfirmen. Und Airbus entwickelt so ein Gerät, das, wo du einfach Wasser reinkippst. Und Strom dazu gibst.
Ja.
Und wobei, der teilt die dann. Und dann kriegst du deinen Wasserstoff raus.
Wobei das mit dem Strom dazu ist ja auch eine Sache, die jetzt gar nicht mal so, die vielleicht dümmer klingt, als sie ist. Weil manchmal jetzt mit den ganzen, jetzt wo alles auf erneuerbare Energien umgestellt wird, da gibt es ja oft zu viel Strom.
Ja klar, du kannst es da speichern.
Und da gibt es so als Puffer, ist da durchaus Wasserstoff ganz interessant. Also klar ist es aufwendig herzustellen, aber ist ja wurscht, wenn du eh zu viel hast und das Zeug stattdessen verpuffen würde.
Ja, ja.
Dann kannst du aus der Energie, die da ist, eben mal so zwischendurch Wasserstoff herstellen.
Also eben, da ist ja dann auch der Wirkungsgrad egal, weil du hast überflüssige Energie, die muss irgendwo hin, ob du jetzt damit Wasser den Berg hochpumpst und den Stausee füllst oder ob du das in Wasserstoff umwandelst oder
alte Batterien
verflüssigst laden. Wiederum, ja. Also solche Sachen, das macht Sinn und da rechnet sich das dann auch irgendwann, wenn echte Kosten hinterlegt werden. Also wenn du zum Beispiel, wenn du dann vielleicht auch den überschüssigen Strom billiger, keine Ahnung, also auf jeden Fall macht Sinn und es ist, mein Sven Bauer hat zwar gesagt, es sind genug Rohstoffe da für die ganzen Batterien, die produziert werden müssen in Zukunft, aber der Gedanke daran, Batteriezellen, also Akkuzellen, wie viel produziert werden in Zukunft, um alle Fahrzeuge zu elektrifizieren. Mhm. Da wird es einem schon schwindelig.
Sollen ja auch Autos elektrifiziert werden. Ne?
Ja, eben. Und ich meine, die Autos, die...
Schiffe,
Fähren.
Bei den Schiffen ist das ganz cool, ne? Weil die sollen erstens elektrifiziert, glaube ich, und zweitens automatisiert werden. Dann fahren sie halt ohne Steuer über die Meere. Bisschen langsamer dann, können nicht so schnell, aber naja, ist ja nicht so eilig. Wenn es eilig ist, dann nehmen sie halt ein Flugzeug oder sowas und ansonsten langsam. Ja, aber da wird einiges gebraucht und da ist jetzt ja nicht einfach Sand drin oder sowas, ne? Sondern das sind ja schon Werkstoffe, die hergestellt werden müssen und die auch danach wieder recycelt oder entsorgt werden müssen. Ne?
Ja, ja. Und das irgendwie auf ein und kleines, also so wenig wie möglich Ressourcen zu vergeuden, weil momentan werden ja die meisten Batteriezellen noch geschreddert. Das hat ja auch der Sven Bauer, glaube ich, gesagt. Mhm. Und dann thermisch rezykliert, also verbrannt oder in den Hochofen mit reingeschmissen zur Stahlproduktion. Aber das werden ja immer mehr.
Ja. Unser liebster Autohersteller hängt ja auch, ist ja immer noch an der, ist ja auch noch an der Brennstoffzelle dran, oder?
Welches ist unser liebster Autohersteller?
Na, oder früher mal Honda.
Honda. Ja, Honda baut ja Brennstoffzellenautos. Ja,
ne? Und Toyota, da haben wir im Frühjahr ein wunderschönes Brennstoffzellenauto gesehen, das aussah, als hätte es ein Kind aus Pappe gefaltet. Ne?
Ja, aber man gewöhnt sich daran irgendwie. Also wobei Toyota anscheinend eine Designstrategie verfolgt.
Das liegt auch daran, dass das aussah, als wäre es eine Pappkarosserie, die über ein Kinderwagenfahrwerk gestülpt worden ist, weil die Überhänge vorne und hinten ja sehr groß waren.
Ja, und die Rädchen sehr schmal, alles, ja. Aber tatsächlich war es so, dass bei diesem Vortrag, den der Björn Offermann da gehalten hat, da waren auch von Honda Leute dabei. Also ja. Weil die haben später mit ihm gesprochen noch kurz und die sitzen ja in Offenbach und meine Brennstoffzellen sind ja im Einsatz bei Wohnmobilen oder sowas, aber die sind halt anders und funktionieren anders ja. Und die kann man eben auch nicht rumschleudern, die sind nicht so robust und alles und das tatsächlich eben alltagsfähig zu machen und für so ein, ich meine, ein Cargo-Bike-Fahrer, sind wir doch mal ehrlich, wird der ernsthaft vorsichtig sein mit der Karre?
Nee, nicht vor wirklich. Allem nicht, wenn er angestellt ist und
ja. Das und juckt halt den doch einen Scheißdreck.
Kurierfahrten macht oder so, ne?
Oder Mietwägen. Wenn du kannst ja mit sowas auch, zum Beispiel, weil ja die die Speicherkapazität viel höher ist, kannst du sowas auch als Mietsystem einsetzen und musst vielleicht nur einmal am Tag einen Wagen rumfahren lassen, der das dann befüllt. Geht ja auch. Aber wenn du einen Leihwagen, Leihfahrrad hast, dann behandelst du es ja meistens auch so. Also ich behandle sie gut, weil ich meine Kaution wieder haben will. Aber trotzdem.
Wie heißt
Bedienungsanleitung das? Liest niemand und was weiß ich.
Don't be gentle, it's a rental.
Ja.
Ich glaub, den Spruch gibt's. Ja klar, also und ich meine, natürlich guckt man, dass es hält, aber du kannst ja, auch wenn du zum Beispiel, das geht ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man nicht mehr so oft Auto fährt, dann kann man es auch nicht mehr so gut. Also mir geht es so, einparken zum Beispiel oder Abmessungen abschätzen, da kann ich jetzt natürlich, da können die in die Autos so viel Piepser reinstecken. Also entweder sie machen so, dass sie ganz viel so Abstandshalter haben, weil man kann ja nicht mehr rausgucken aus den Autos, oder ich puff halt mal wo an.
Ich meine, du musst ja erstmal die Funktion finden.
Ja, ja.
Wo der jetzt zum Beispiel dir oder beim Einparken hilft oder wo du sie wieder ausschaltest, weil du so genervt bist.
Oh ja, das stimmt. Die Einparkautomatik, die ist schon cool. Da hat die, aber die gibt es selten. Da musst du, du kannst dich ja nicht drauf verlassen, wenn du ein Auto mietest, was du für eins hast. Dann kannst selten sagen, ja, ich hätte aber gerne hier den Touran mit Einparkautomatik.
Ja,
ne? Dann sagen
ja.
Hier, der Scenic ist genauso. Oder hier, BMW 3er, it's an upgrade. Und dann sagst du, ja, scheiße, ich wollte aber ein billigeres Auto haben, aber das haben sie ja gerade nicht da. Ne? Naja. Ja, du hast doch die von Radkutsche auch getroffen, oder?
Genau.
Und das ist ja ein Beispiel dafür, dass Cargo-Bikes, und die haben, glaube ich, auch, haben die immer Elektroantrieb, oder?
Ja. Wobei, bei ihren Lastenrädern nicht. Die machen ja mittlerweile auch Lastenräder. Und die haben eine... Die produzieren mittlerweile 1000 Räder im Jahr und bauen jetzt einen Neubau. Ich bin ich hoffe, wir beide sind zum Spatenstich eingeladen. In irgendein Nest bei Mössingen, da wird das Ding hingebaut, weil sie haben Platzprobleme ohne Ende. Ich war vor einer Weile mal da und habe mir das angeguckt bei denen und das war schon ein ganz schönes Durcheinander, können sie nichts dafür, weil es ist wächst und die sind sehr erfolgreich mit ihren Lastenrädern, die auch durchaus auf Basistechnologie setzen.
Das ist das, was ich sagen wollte. Die sind robust und das sind Arbeitsgeräte, ne?
Ja.
So. Aber wir haben ja noch gar nicht alle Elektroräder. Weil du ja, warst du mit dem, wo war man das letzte? War Öxler, hattest du, ne?
Genau. Und da gibt's von Öxler gibt's online nichts zu sehen von dem Motor. Der ist nirgends zu finden.
Aber weil die von Öxler gesagt haben, dass sie diese Schiebehilfe mit einem Sensor herstellen, ne? Das kann ich gut glauben. Ich bin nämlich den Flyklei-Roller gefahren.
Stimmt, die haben ja auch so einen Bewegungssensor.
Zeus von, also ich war am Zeus Plus Stand, mhm. Ne? Mhm. Vielleicht zur Auffrischung für den geneigten Hörer. Das ist ein Elektromotor inklusive Narbe und Steuerung, alles im Hinterrad.
Und Batterie.
Habe ich eine Narbe, ja. Und Batterie, genau, das sollte das Wort Narbe sein. Also und Batterie, alles im Hinterrad, irgendwie mit 4,5 Kilo oder so. Und die Idee ist, und das funktioniert wohl teilweise auch, dass du über Rekuperation Strom erzeugst, den du dann nutzen kannst, wenn du ihn brauchst. Das geht einmal durch Rückwärtstreten, also wenn du fährst auf gerader Strecke und wirst zu schnell und statt zu bremsen, trittst einfach rückwärts und dann merkst du, aha, da bremst jetzt der Motor. Das ist die eine Möglichkeit und dann greift er auch ein, wenn du normal trittst. Meinetwegen, du trittst schnell den Berg runter und du bist fit und so und dann sagt er, oh, da zwack ich ein bisschen was ab und nimm's mir für später. Und die bauen diesen kleinen, also quasi wie ein Perpetuum mobile, ne?
Ja.
Und den Motor haben sie genommen und haben ihn in einen Tretroller eingebaut. Den, wie heißt er denn, irgendwas? Weißt du, wie der heißt? Ich hatte das Fenster vorhin offen.
Der Elektroroller? Nee, fällt mir jetzt nicht ein. Heißt der nicht Flykly? Heißt der nicht Flykly Scooter? Oder?
Der heißt SmartPad.
SmartPad, genau.
Und der wird gesteuert durch Anschubsen. Das heißt, du trittst den Roller an und die Bewegung spürt der Motor, also der Sensor, und gibt dann Energie dazu. Und du kannst aber auch, wenn du fährst, kannst du dich so ein bisschen drauf bewegen und so Impulse geben, dann fährt er auch weiter.
Aber wenn du ein bisschen schubst einfach.
Ja, ne? Wenn du ein bisschen anschubst. Und also ich bin da nur auf diesem Demo-Gelände drin gefahren, aber also das, du merkst es kaum, aber dann merkst irgendwie doch, dass es schneller geht, als wenn du nur treten würdest. Mm. Und der hält dann so ein bisschen nach. Also du trittst an und der nimmt quasi den Schwung, den du ihm gibst und hält ihn länger an. Und dadurch kannst du gut damit fahren. Und deswegen merkt man also, dass mit Sensorsteuerung du einiges machen kannst.
Ja, ja. Ich meine, der von Micromobility gibt es ja auch so einen kleinen Roller, der so funktioniert. Mhm. Und dadurch sind es eben auch Pedelecs offiziell.
Genau, das ist nämlich wichtig, dass die
das legalisiert
sie. Richtig, dass die noch als Pedelec gelten, weil sie eben nur dann unterstützen, wenn sie auch bewegen.
Weil das ist ein anderes Thema für eine andere Sendung, die rechtliche Lage, dass die meisten dieser Roller ja illegal sind. Mhm.
Aber heute können wir noch, jetzt haben wir noch irgendwie, das ist gut, dass wir nur Elektro machen, da haben wir nämlich noch genug. Ich bin ja... Du warst auch beim... Du hast das Xiaomi-Rad auch gesehen, oder?
Ich habe es gesehen, ja. Ich habe auch gesehen, dass es klein ist. Mhm. Aber ich bin es nicht gefahren.
Also wir es gibt ja nicht nur dicke Knubbelmotoren und schwere E-Bikes, sondern eben so wie das Flykly zum Beispiel auch, wie soll man sagen, leichtgewichtige E-Bikes, also die ein bisschen weniger auf Performance ausgerichtet sind und stattdessen mehr auf
Style?
Stil und Unterstützung, wo du sie brauchst. Also nicht unbedingt jetzt auf das Maximum Unterstützung oder auf das Maximum an Werten, die du in deiner in deiner Preisliste stehen hast, zum Beispiel Maximum Batteriekapazität und Maximum Motor, wobei natürlich Motor schon nicht schlecht ist, wenn der ein bisschen Drehmoment hat, aber das ist vielleicht beim Xiaomi gar nicht so wichtig oder gar nicht so gut. Ach so, ja, maximaler Preis, ne? Und dann, da gibt es natürlich auch noch Unterschiede. Und ich hab noch ein, bei einem Hersteller von Sensoren habe ich das Xiaomi Faltrad gesehen. Also Xiaomi.
Genau, dieser Hersteller, das ist so ein Holländer, eine holländische Firma, ID Bike heißen die.
Genau.
Und die entwickeln Sensoren und alles drumherum, was du für ein E-Bike brauchst. Und dieser Sensor, das ist ein Drehmomentsensor, den sie da entwickelt haben, der wird bei einigen Firmen wohl eingesetzt.
Ja.
Nicht nur bei Xiaomi.
Ja, ja, genau, das wird öfter eingesetzt. Der sitzt am hinteren Ausfallende, ist der festgeschraubt und misst die Kraft, die du in den Motor steckst und damit. Und er hat behauptet, ich konnte es jetzt irgendwie nicht widerlegen, dass der sehr fein anspricht und die Motorsteuerung, also ganz angenehm funktioniert. Jetzt habe ich tatsächlich schon länger keinen Motor mehr gefahren, der einfach so fies wegruckelt und noch lang weiterläuft zum Beispiel. Das gibt es ja auch bei so Billigrädern, ne? Die dann irgendwie so anspringen und dich erstmal wegzerren. Vor allem beim Frontantrieb, weil das Xiaomi, Sci-Bike heißt es, glaube ich, hat einen kleinen Motor im Vorderrad. Im wie viel Zoll Vorderrad?
Ich glaube 16 Zoll, oder?
Also mehr als 16 sind es nicht, ja. Also vielleicht 18, jedenfalls ein kleines Faltrad und das sieht sehr elegant aus, also na, hat ein Rohr, das von vorne nach hinten reicht und in dem Rohr steckt der Akku drin und vorne und hinten ein Licht. Das hintere Licht kann man mit dem Akku rausnehmen und die Schwinge, es ist eine Schwinge, die hängt so drunter, die klappt man nach vorne, Sattel rein, Lenker runtergeklappt und das Ding ist ja winzig klein. Es ist laut Zulassung, glaube ich, ist es für bis 75 Kilo zugelassen und es ist nichts für Lulatsche. Also wir mit über 1,90 sind zu groß dafür. Aber das Schöne ist, dieses Ding ist billig. Also das kostet, glaube ich, $450 oder so, wenn man es bestellt bei Xiaomi. Und dummerweise, wenn man dann draufdrückt, wo man es hinschicken lassen möchte, man kann es online im Store bestellen, dann kommt noch mal so viel für Versand und Steuer und sowas drauf. Also, aber dann ist es immer noch bei 1.000 Euro und für ein E-Bike günstig, ne?
Ja. Aber was ich jetzt gesehen habe, ist, dass Xiaomi, weil in der Zeppelin-Halle, da standen ja noch mehr Räder rum und da war auch ein kleiner Hersteller, Yunbike heißen die, oder Yunbike. Mhm. Und ich habe gerade irgendwie in dem Blog gesehen, dass die wohl von Xiaomi sind.
Xiaomi, da weiß man nie, was
und dazu die sehen gehört, und die ne? sehen hübsch aus, die Dinger. Die haben auch so kleine Räder und sind aber nicht so dysfunktional für große Personen wie das Xiaomi Faltrad, sondern die sind auch nicht zum Falten. Das sind einfach Mini-Velos oder sowas.
Ah, ne? ja, die kenne ich auch. Die sind hübsch, ja.
Da gibt es eine ganze Menge Sachen.
In verschiedenen Farben auch, ne?
Ja,
Kistchen dran und so.
So Kistchen dran und Lichtintegration und Akkuintegration und die sind gar nicht schlecht. Und da hat wohl Xiaomi auch seine Finger. Man kann die über einen Xiaomi macht ja Drohnen und Und Powerbanks und Tablets und Laptops und alles. Und
sehr Telefone. Populär ist das Mi Band. Die können ja auch Sensoren verbauen. Kennst du das Mi Band?
Das ist so ein Fitbit-Dingsbums oder was? Oder?
Ja, genau, ja. Mit, das gibt es jetzt mittlerweile mit Pulsmessung für, ich glaube, 20 Euro oder so. Was denn?
Ja, ich bin ich bin im Xiaomi Shop und unter Lifestyle gibt es zum Beispiel das Xiaomi Mi Bunny Mi 2 Smart Talking Toy. Also da gibt es auch so Figuren, die machen alles.
Ja, die haben auch Roller, glaube ich, ne? Und Telefone, also die so Smartphones haben
ja,
sie ja.
Ja, ja.
Die haben auch ein eigenes Betriebssystem, das heißt irgendwie Mi, glaube ich, oder irgendwie haben sie es damit. Und die waren, ich glaube, letztes Jahr waren die sehr, sehr populär. Also so in China sind die abgegangen, weil sie halt quasi ja, Smartphones, die schon ein technisches Niveau von einem iPhone oder von anderen so, wie heißen die, Flagship-Phones hatten für 150 Dollar oder so verkauft haben, ne? Und die machen alles und dann werfen sie irgendwelche Studien ins Web und ich glaube, teilweise kann man auch abstimmen und sie machen auch Crowdfunding. Es gibt in China, glaube ich, auch eine Crowdfunding-Plattform.
Also ja,
das ist wie so ein agiles chinesisches Start-up. Wahrscheinlich sitzen sie auch in Shenzhen und machen das dann, lassen das dann gleich nebendran mal zusammenbauen.
Kann das sein, dass Ninebot auch zu denen gehört? Weil auf ihrer Webseite gibt es den Ninebot Mini.
Ja, ich glaube schon.
Gibt es den Ninebot Mini und da habe ich jetzt erstmals auch, was durchaus Sinn macht, den Ninebot Mini Scooter Sports Protector Set. Also Schütze, wenn du rumfährst mit deinem Ninebot ja. Mini. Und der Ninebot Mini fährt gut, der macht Spaß.
Ja,
der macht viel mehr Spaß als das Segway.
Oh ja, das glaube ich.
Und das andere Ding, das kleine nennt sich ja Keysicle oder Mija Keysicle, Quisicle, ja. Also der Ninebot Shop ist, beziehungsweise der Xiaomi Shop ist wirklich cool. Mhm.
Soll ich noch ein Elektrofahrzeug reinbringen, was ich gesehen habe? Zwei habe ich noch.
Also der übrigens Xiaomi selbst hat den Sitz in Peking. Mhm. Möglicherweise gehört es auch irgendwie der Regierung so halb oder so. Oder man weiß es nicht. Ja, mach.
So, das nächste ist das Biomega Oko.
Da habe ich, glaube ich, schon mal gedisst, oder? Kann das sein?
Ja, ja. Teilweise zu Recht. Es sieht seltsam aus. Und also es gibt mehrere Gründe, es nicht zu mögen. Der erste ist, ja, dass es... Na, es sieht auch, man könnte es vielleicht zusammen mit diesem Rocket Dreirad verkaufen. Also es hat auch so ein bisschen was 50er Jahre Design Zukunft an sich. Findest du nicht?
Ja, ein bisschen.
Also, weil das hat einen Tank. Es ist ein E-Bike von Biomega. Die Älteren unter den Hörern kennen vielleicht Biomega noch. Die haben eine dänische Firma, die vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren ja, sehr stilsichere Fahrräder hergestellt hat, oder?
Ja, also sie haben ja...
Zwischendurch haben sie auch für Puma so ein Fahrrad mit einem Seil als Unterrohr gemacht und sowas.
Ah, und jetzt haben sie eben... Die haben ja auch bekannte Designer eben Fahrräder machen lassen.
Genau.
Mir fällt jetzt der Name nicht, Mark Newson. Richtig, ja. Ihr bekanntestes oder zumindest so eine ihr Iconic Product gestaltet hat. Dann hatten sie mit...
Der ist doch Best Buddy von Jonny Ive und jetzt auch bei Apple, ne?
Ja, er hat die Uhr, glaube ich, gemacht, oder?
Nee, aber er hat eine Uhr designt, die der von Apple schon ziemlich ähnlich sieht. Ja. Also schon vorher.
Ja, genau. Und außerdem ist es so, dass sie dann zum Beispiel auch so, also eher urbanes Publikum haben, was sich auch im Kardanantrieb zum Beispiel widerspiegelt, den sie in einem Rad ja haben.
Genau. Und jetzt, jetzt haben sie das Oco rausgebracht. Und das Oco ist ein Carbon-Stadtrad. Da kann man jetzt sagen, boah, scheiße, warum Carbon und so und wo man noch. Aber na, sie sagen, es hatte schon praktische Gründe, weil sie so bestimmte Sachen damit machen konnten. Die haben ja so ein, die vordere Gabel hat ein integriertes Schutzblech und das hintere Schutzblech, das geht tatsächlich, das geht sehr weit raus. Und wenn man hinfasst, ist es aber sehr robust. Also es wackelt nicht. Und das ist halt, weil es aus Carbonfaser ist. Und ich bin damit gefahren und ich bin mit einem gefahren, das hatte eine SRAM Automatics-Schaltung drin. Ach ja, das hat einen Frontmotor.
Ja.
Und hatte eine SRAM Zweigang-Automatikschaltung und einen Riemenantrieb. Das heißt also, die haben schon immer noch mit Wartungsarmut.
Weil die Frontmotoren, die haben ja ein bisschen den Ruf, ja, irgendwo nur in billigen Krempel zu sein, und mit diesem ganzen Bosch- und Mittelmotor-Hype sind sie ein bisschen in Vergessenheit geraten. Heckmotoren genauso, aber so ein Frontmotor, erstens fährt es schön, wenn es gut gemacht ist, und der hat schon seine Berechtigung auch irgendwie, gerade auch, weil er so einfach ist.
Und leise.
Und leise.
Also, du hörst ihn nicht. Und der zieht dich einfach zusammen mit dieser Automatikschaltung. Das ist ja quasi so ähnlich wie diese Dreigangschaltung, ne? die Öxler da hat. Also
ja,
jetzt elektronisch wahrscheinlich nicht so aufwendig geregelt, aber es ist halt so, dass die Zweigänge dann reichen, weil du ja noch einen Motor dazu hast. Mhm. So ungefähr. Die Sprünge sind ja doch recht hoch bei dieser Zweigangschaltung. Und zusammen, also dieser leise Motor, der Riemenantrieb und der fehlende Klimbim zusammen mit dem Carbonrahmen, also sorgen dafür, dass das Ding einfach leise dahin schwebt. Ne? Und das, ich hatte kurze Hosen an, das fühlt sich gut an. Also wenn man so in die Kurve fährt und mit den Beinen dann am Tank hängen bleibt, ne? Also sich so anlehnt, ne? dann ist es warm. Also es ist nicht kalt und hart wie ein Aluminiumrahmen, der irgendwie in Form gepresst worden ist, sondern es fühlt sich einfach gut an.
Mhm.
Und was noch dazu kommt, die haben auch gute Bremsen verbaut, weil anders als das IKEA-Rad mit den mechanischen Scheibenbremsen, die irgendwie alle bemängeln, ich muss es auch mal ausprobieren, hat das Shimano Deore-Scheibenbremsen dran. Hydraulisch, und die bremsen einfach gut. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass ich es mögen würde, aber es ist einfach ein schönes Rad. Blöd, zwei Dinge sind blöd dran. Den Akku kann man nicht rausnehmen, obwohl es so aussieht.
Weil ja, ja, ich wollte gerade sagen, das sieht aber doch so aus.
Na, es ist ein Gefummel, hat der Typ am Stand gesagt, und er arbeitet gerade dran, das zu ändern, dass man es machen kann.
Mhm.
Er ist seit einem Vierteljahr dabei ungefähr. Und das Zweite, was ich echt nicht nachvollziehen kann, ist, da ist kein
Licht. Warte mal, jetzt höre ich. Was, kein Licht?
Kein Licht.
Ja, man kann es auch schlecht festmachen. Man muss irgendeinen Murks nachrüsten.
Ja, aber mein Gott, da machen die einen Carbon-Retro-Rahmen, und dann bauen die da nicht mal eine Lampe mit rein. Das wär ein Handgriff mehr an der Form gewesen, ne?
Ja, vor allem, weil wenn schon, also diese Form, die ja irgendwie auch ein bisschen unproportional, teilweise schon ein bisschen an die 50er erinnert.
Das sage ich ja, ne?
Und in den 50ern hat er alles Lichter.
Ja, und das sieht, also es hat ja so ein bisschen was von diesen Pressblech-Fahrzeugen, die es damals gab, ne?
Mhm.
Oh, und dann lassen die das Licht weg. Das kann doch nicht wahr sein. Dann musst du da irgendwelche Batterielampen draufklemmen. Dann super sieht das dann aus, ne? Und das macht es auch echt praktisch in der Stadt. Du steigst drauf und dann willst losfahren. Beziehungsweise, so schaut es ja aus, ne? Du steigst drauf, fährst los und denkst, scheiße, ich habe meine Lampen vergessen.
Es ist eigentlich komisch, dass gerade in Dänemark, wo es ja auch nicht dauernd hell ist, das ganze Portfolio von Biomega hat kein Licht. Macht es natürlich einfacher zu produzieren, aber es ist nicht zu Ende gedacht.
Ja. Ja, das war vielleicht früher mal so, aber jetzt mit den LEDs und so, das ist doch kein Problem mehr. Und wenn du das Ding eh laden, wenn da eine Batterie drin ist, dann
eben.
Ist es noch einfacher. Ne?
Ja, ja.
Also das ist echt ärgerlich. Deswegen, also... Da müssen Sie noch mal ran.
Ja. Aber wir müssen wahrscheinlich, wir sind jetzt 2:02 dran.
Ja.
Wir müssen noch mal ran, zeitnah mit der analogen Sendung.
Sollen wir das Fasua Evasion noch machen?
Was ist denn Fasua Evasion, Hans? Ich habe Angst.
Das ist der...
Aber das ist aber nicht das irgendwie eine Kopie vielleicht vom Faraday-Damenrad, das es jetzt in Deutschland gibt.
Nee.
Von dem Faraday-Rad.
Fasua GmbH. Das sind die Münchner, die den Motor in diesem Fokus Fokus
nachgemacht
haben. Mhm. Und bei denen war ich am Stand. Das wäre dann auch der letzte E-Motor, oder? Sollen wir da noch eine Viertelstunde drüber reden?
Das ist ja so viel.
Na, ich kann. Okay, vielleicht ich halte mich kurz. Also.
Nee, schon okay. Der letzte E-Motor, denke ich schon. Wir hatten, also nur mal noch zum Rückblick, wir hatten ja auch den Seehus dabei. Dann hat man über die etablierten kurz gesprochen. Mhm. Yamaha, Panasonic, Bosch, Trans-X und was habe ich vergessen? Dings, egal. Und dann eben die neuen, der Marquardt, die an sind, Öxler Dreigang, die Crankbox von Bike 2 aus Dänemark ohne Kette, den Erzmo, also den man den Namen lieben muss einfach. Mhm. Kurz den Go Swiss Drive angeschlossen, weil die jetzt einen Rückwärtsgang anbieten.
Das ist auch ein Heckmotor im Übrigen.
Heckmotor, oder? Genau. Und ja, es gibt noch einen neuen Motor von Alba, also letztendlich eine Weiterentwicklung. Alba, die kommen ja von der Alp, aus Albstadt. Und die machen Reha-Technik, und aber jetzt auch schon seit 3 oder 4 Jahren ein Motorset, also eine Antriebseinheit. Und der ist gar nicht so schlecht.
Haben die den nicht umbenannt?
Der hieß bisher immer Neo Drives. Ich weiß nicht, ob er immer noch so heißt. Ich glaube schon.
Ich glaube schon. Den habe ich bei Velotraum am Stand auch gesehen. Ihren Finder haben sie auf E-Finder umgerüstet mit einem Shimano-Motor. Ist das erste richtige E-Bike, was sie haben. Aber die haben noch ein anderes Rad am Stand gehabt und da war dieser Neo Drive drin. Und da haben sie gemeint, der ist sehr leise und super gesteuert und so. Also ist wohl nicht schlecht, ne? Und dann habe ich noch eben
Fasua.
Hast du schon alle jetzt? Dann haben wir den Xiaomi Biomega Frontmotor. Marquardt, Bike 2, Atmo, ja.
Ich denke, ja.
Wenn wir welche vergessen haben, ist nicht so schlimm, ja. So, und dann gibt es einen Tretlagermotor, der im Tretlager funktioniert. Ähnlich wie der sagenumwobene Vivax-Motor, ne, den wir alle kennen. Den angeblich Fabian Cancellara bei seinen Siegen hat und diese holländische oder belgische Cyclocross-Fahrerin.
Ja, da wurde ja festgestellt,
die genau. Hatte den ja eingebaut. Die hatte den Vivax drin, also man weiß nicht, ob er in ihrem Rennrad drin war. Auf jeden Fall, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, ne? Versteckt treibt das Tretlager an, wo ja auch die Kraft reingeht, die der Fahrer dazu liefert.
Wie, ne? wie heißt das Ding? Fasua?
Fasua, also F-A-Z-U-A.
Ach so, ich hab mit S eingegeben, dann bin ich auf irgendwelchen afrikanischen Webseiten gelandet.
Ja, weiß man nicht, ob sie da ihre Inspiration her haben. Jedenfalls ist das ein System, bei dem kannst du eine Einheit, also ein Element, sieht aus wie ein Akkupack, den kannst du ins Unterrohr einheften und da drin ist der Motor und der Akku. Und du kannst den rausnehmen und kannst stattdessen eine leere Blende drauf machen, vielleicht auch mit einem Handschuhfach drin oder so, weiß ich nicht. Also ich habe nur leere Blenden gesehen und dann hast du das Ding nicht. Sodass dann quasi nur noch im Tretlager ist dann quasi nur noch ein Getriebe drin. Aber das ist so gelöst, dass du, wenn du trittst, nichts spürst. Also es ist komplett komplett frei laufend dann. Also keine Antriebseinflüsse drin, da bremst nichts oder so. Und ich bin es mal Probe gefahren und dann in einem Mountainbike, Hardtail war das, und es war sehr leicht. Also das ist, was wiegt es denn? Naja, das Systemgewicht liegt, glaube ich, auch ungefähr so bei 4 Kilo. Hilft ja nichts, ne? Also 2 Kilo wiegt der Antrieb, 1,3 der Akku und 1,4 das Innenlager. Wie viel ist das zusammen? 4,3, 4,7, 5,7 Kilo, kann das sein?
Nee, das kann nicht sein.
Na, und selbst wenn es so ist, andere E-Bikes wiegen viel mehr. Also da ist der Aufwand noch größer, wenn da ein dicker Akkupack dran steckt und so. Ne? Also jedenfalls, der Motor steckt quasi im Unterrohr und treibt über eine Koppelung, wie ein kleines Zahnrad. Also verbindet sich mit dem Getriebe, das im Tretlager sitzt, und treibt das dann an. Und wenn man fährt, dann dreht sich das Zahnrad vorne unabhängig von deinem Treten, also schneller Beispiel. Ne?
So wie bei einer Pinion auch zum Beispiel. Ne? Also da ist ja auch eine Übersetzung
drin. Ach so, stimmt. Ja, das bin ich noch nicht gefahren. Das kenne ich nicht. Aber beim Schlumpfgetriebe oder so.
Du bist doch auf meinem schon gefahren.
Ja, aber da ist mir das nicht aufgefallen.
Das bemerkt man auch nicht.
Das ist echt komisch. Ja, ja, und das Ding, du merkst es nicht. Das ist einfach da drin. Und dann habe ich es mal rausgebaut und bin ohne gefahren. Dann kann man noch höhere Bunnyhops machen, aber fällt gar nicht so auf. Und bei denen ist es so, die haben keine Wahnsinns-Batterie-Power da drin. Ne? Also die haben nur 250 Wattstunden zum Beispiel drin.
Ja.
Das ist ja nur die Hälfte von so einem aktuellen Pummel-Bosch, oder?
Mhm. Ja, und gut. Ja, 500.
500 gibt es schon, oder?
Ja, ja, klar. Das ist also bisher waren ja 400 Standard, aber die sind jetzt alle auf 500 hoch fast. Und auch Pendix zum Beispiel als Nachrüster bieten jetzt einen 500 Wattstunden Akku an, weil der 300er halt doch ein bisschen schnell leer ist.
Naja, und bei dem ist es so, wenn der leer ist, kannst du ja immer noch prima fahren mit.
Ne? Ja, ja.
Weil das entkoppelt ist, also du kannst, also ohne Tritt fährt sich das wie ein normales Fahrrad. Und auch wenn der Motor aus ist, fährst rum, schaltest den Motor aus, geht, kannst fahren. Und dann haben sie einen hübschen, Lenkerdrücker, Remote, und da kannst du drei verschiedene Modi einschalten. Der eine, wo dann die LEDs, da sind LEDs drin, die wechseln die Farben. ich glaube, grün ist der Breeze-Modus, dann gibt es lila, das ist der irgendwas, und dann gibt es noch irgendwie Power, der ist rot, glaube ich. Zwischen denen kannst du umschalten. Bluetooth ist auch drin. Das Ganze wird über einen CAN-Bus auch verbunden, und die haben noch einen eigenen Bus, mit dem sie ihre wichtigen Sachen steuern, also die Motorinterna. Und die Pedelec-Unterstützung machen sie mit so einem Magneten, mit einem Speichenmagneten. Na, den.
Ja.
Und da, ich weiß gar nicht, wie das andere machen. Die machen es ja teilweise über diese Sensoren dann eben. Na, aber Bosch macht es wohl auch mit dem Magneten, oder? Oder hat es?
Ja.
Und dann habe ich gemeint, ach, mit einem Magneten? Und dann habe ich gemeint, ja, das macht Bosch auch so, kein Problem. Und dann habe ich gemeint, mit dem Bus, und kann man den dann auch frisieren? Na, da denkt man, naja, also jetzt, man kann nicht so an die Elektronik ran, aber dann hat er erzählt, dass Leute mit Bosch den Sensor, diesen Magneten an die Kurbeln hinschrauben und den Sensor irgendwo am Rahmen festschrauben. Und dadurch wird das Ding, riegelt es später ab.
Kennst du das? Also es gibt da Möglichkeiten, aber im Detail kenne ich die nicht.
Also das ist jedenfalls eine davon. Und dann hat er gemeint, ja, das können Leute theoretisch bei ihrem Ding auch machen. Ne? Das ist kein Problem. Aber ansonsten, also jetzt so Tuning-Möglichkeiten an der Elektronik kommt man schlecht dran. Kann man nicht hacken. Eine App haben sie noch keine, aber arbeiten sie dran? Also momentan, weil ich gesagt habe, da könnte er dann auch Watt messen im Getriebe und so, hat er gemeint, ja klar, können sie alles, aber im Moment noch nicht ausgeben.
Ja, ich meine, für Sportler wäre das nicht schlecht, jetzt wenn er dieses Fokusrad, das ja 12,96 Kilogramm wiegt, komplett.
Ja, hast du das gerade vor dir?
Ja.
Vielleicht kannst du noch einen Link reinsetzen, weil ich habe nicht danach gesucht.
Das ist im Bike-Magazin, ich kann das reintun, und da haben sie eben gemeint, dass sie halt überspitzt sagen, wir wollen keine Motorräder mit Fahrradkurbeln bauen, sondern echte Mountainbikes mit etwas Motorunterstützung.
Genau.
Möglicherweise ist es so, dass sich das teilen wird irgendwann. Weil momentan sieht es aus wie Motorräder mit Pedalen, und es ist verdammt cool. Vollfederung, ne? Und alles. Aber die Sache, dass du tatsächlich nur ein bisschen Unterstützung dir am Berg holst und deswegen weniger Akkus und so, weniger Batteriekapazität brauchst und sowas, das kann auch sein, dass sowas Sinn macht. Das wird die Zeit zeigen.
Wir bleiben dran. Ne?
Allerdings. Wir bleiben aber jetzt nicht mehr so lange dran. Mit dem Fasor sind wir durch, oder?
Ja.
Und da sind wir fast schon beim analogen Rad. Wir müssen nämlich unbedingt auf ein Interview hinweisen, in das ich dann in der Analog-Sendung näher eingehen kann.
Ja, wir können es auch schon vorher online stellen.
Aber ich möchte einfach sagen, dass wir es haben.
Ja, mach das.
Dass ich nämlich mit Tom Ritchie gesprochen habe.
Mhm.
Tom Ritchie brauche ich wahrscheinlich nicht zu erwähnen, wer das ist, beziehungsweise vielleicht kennen manche auch nur die Produkte, die Ritchie heißen, aber egal. Auf jeden Fall Tom Ritchie, einer der Väter des Mountainbikes und seit 45 Jahren im Fahrradgeschäft ungefähr. Etwa kann das sein? Ja, 45 Jahre dürften es sein.
Seit er 15 ist, ne?
Ja, genau. Also er hat mit 11 den ersten Rahmen gebaut. Also mit 11 hat er angefangen und nur ganz kurz, weil ich habe ihn auch gefragt, ob er sich jemals ein Fahrrad gekauft hat. Und das beantwortet er in dem Interview. Und wir können nächste Woche darüber sprechen, nicht nächste Woche, sondern in der nächsten Sendung, genauer darüber sprechen, was von Ritchie kam, wie es bei Ritchie am Stand aussah und was es auf dem Gebiet der analogen, der klassischen, der muskelbetriebenen, der mechanischen, der Velomechanik, der Non-E-Bikes und wie man sie noch alle nennen kann, was es da gibt. Ist das okay?
Ja, da kriegt man die ganze Sendung voll. Ich habe da spannende Sachen gesehen. Ja. Und dann können wir die, also dann weise ich hiermit die Leser schon darauf hin, ein Produkt aus dem Axel Springer Verlag zu kaufen, bitte.
Die Bike Bild,
ja. Ah. Hast du die gekauft?
Noch nicht, ich habe sie liegen sehen.
Dann kauf sie doch bitte, damit sie uns erhalten bleibt. Weil natürlich sagen die, ja, wir planen 4 Ausgaben im nächsten Jahr. Aber wenn sie sich nicht verkauft, dann machen sie es halt nicht. Ne?
Okay, gut.
Also, gebt Euro, was kostet sie? 3,50 aus für die Bike-Bild. Und das ist ein Potpourri an Fahrradthemen. Und da sind auch interessante Sachen drin. Also, sie haben sehr viel. Das ist quasi ein kompletter Querschnitt durch die Fahrradwelt. E-Bike-Test. Lastenräder sind ganz viele drin. Alte Männer. Was hast du da für ein Geräusch? Hm? Bei dir heult es irgendwie oder kommt das von mir?
Nee, das kommt von draußen. Da war schlicht und einfach ein Notarztwagen.
Ja gut, also es gibt zum Beispiel einen Beitrag über Helikoptereltern und über Kinderräder. Das ist wirklich, also das ist, wer die Autobild kennt und so wie wir auch die Autobild liebt, der wird die Bikebild auch mögen. Weil da sind, sagen wir mal so, da sind Themen für jeden drin. Ne?
Ja,
nicht jedes Thema ist interessant für dich. Und ähnlich wie in der Autobild, da sind natürlich auch Fahrzeuge drin, die du dir nicht leisten kannst. Ne?
Aber Traumbikes.
Ja, genau. Das ist so quasi der Lamborghini, der gegen den McLaren antritt in der Autobild. Ja, da fragt man sich natürlich, wen interessiert das? Ne? Aber natürlich interessiert es. Und ganz so krass ist es vielleicht nicht, weil aber jetzt hier zum Beispiel Berufspendler, Pedelec statt Porsche, da ist der Reinhold Braun, diese Lagersysteme, so Regalsysteme für Autos und so stellt der her. Und der lässt seinen Porsche in der Garage stehen und fährt mit dem HNF E-Mountainbike, ne? Zum Beispiel. Also wirklich sehr voll, das Heft. Einer hat gemängelt, dass da zu viel drin wäre, zu viel Themen und so. Aber mein Gott, das ist die erste Ausgabe. Da war schon, also ich kenne ja Leute auch, die da mitgearbeitet haben und Das ist ein dermaßen vielseitiges Thema,
Ich habe sie durchgeblättert und mir hat sie gefallen. Und genauso wie es bei der Autobild auch ist, finde ich die Themenvielfalt gut, ordentlich geschrieben. Also kann man wirklich nicht meckern.
Praktischer Nutzen ist auch drin, zum Beispiel Schlösser oder Versicherungen. Ja.
Und erinnere mich auch an Schlösser, das gehört so analog dann noch dazu in der nächsten Sendung. Auf jeden Fall ist es so, dass die auch von der Qualität wie eine Autobild ist, du kannst sie wegschmeißen dann danach ohne Reue, weil es keine Fahrstil, die ich gerne mag und die ich gerne lese und wo man aber Zeit sich nehmen muss. Und ja, genau, tolles Heft, neue Fahrstil raus. Ja. Und
genau, auf die kann man auch hinweisen, kann man die Zeit lesend verbringen bis zur nächsten Ausgabe.
Genau.
Die ist nämlich, also die wirkt ja so unscheinbar mit diesem Rad in der Pfütze, aber das ist ja quasi ein historisches Kompendium. Also es geht ja bisher, es geht um die Fahrradgeschichte. Und da sind wirklich schöne Artikel drin. Cargo-Bike Urahnen und die neue Lust an der Last oder eine Seance mit dem Vater des Fahrrads.
Oh.
Rote Husaren des Klassenkampfs, die unbekannte Größe. Da geht's um den Rad- und Kraftfahrerverbund Solidarität. Diese ganzen Fahrradvereine, du erinnerst dich, die heißen doch alle Solli und so.
Ja, ne?
Das war eine Arbeitervereine. Ne?
Ich hab schon ein bisschen reingelesen. Merkt ihr das alles? Und wir sehen uns und hören uns dann auch zusammen mit dem, können wir dann auch über die über den Riders Club sprechen, lauter solche Sachen. Es gibt eine spannende Sendung, die nächste.
Oh ja, genau, der Riders Club. Ja, auch ein Hinweis. Können wir vielleicht schon mal einen Link reingeben? Ha?
Mach doch.
So,
du Sau. Quäl dich, du Sau.
Die nächste Folge kommt früher, also als diese auf die letzte gefolgt ist. Also es wird keine 6 Wochen dauern, Thomas, oder?
Nee.
Bis dahin sagen wir Tschüss. Ich bin Hans.
Und ich Thomas und das Interview von Tom Ritchie ist schon online nach dem ganzen Helden der Fahrradgeschichte.